Die Realität war das Selbstbeste. Gehst du raus, riechst. Es riecht voll nach Rasen und nach, keine Ahnung, Jasmin blüht. Irgendwas ist da so, dann piept ein Vogel. So, und dann dachte ich so, Alter, wie geil ist denn die Welt? Wie schön, die hilft mir gerade, die rettet mich.
Ja.
So, und dann machst du ein kleines Feuerchen, dann knistert's. Solche Sachen so, die waren für mich so, oh Gott sei Dank gibt's das. Stell mal vor, ja, ich wäre nur im Internet mit meiner VR-Brille unterwegs, dann könnte ich nirgends hin. Eigentlich überall, ich könnte jetzt ein Drachen sein oder ein Zwerg, aber ich kann halt nicht, ich komme hier nicht raus.
Ja.
Und das war total gut, so das zu sehen.
Baby Gut Business. Was du von Girlbosses, Medienmachern und Digital Natives lernen kannst. Karrieregeschichten, echte Insider-Tipps und alles rund um Social Media mit Ann-Kathrin Schmitz.
Finn Kliman hat richtig Mist gebaut und damit das höchste Gut verspielt, was er als Creator besitzt. Das Vertrauen seiner Community. Kurze Einordnung. Finn ist Influencer. Ursprünglich bekannt geworden durch Handwerkervideos auf YouTube. Über 850.000 Menschen schauen täglich seine lustigen Alltagsstories auf Instagram. Schnell hat er sich eine ganz besondere Community aufgebaut, die ihm vor allem wegen einer nahbaren, echten und manchmal, tja, etwas trotteligen Art sehr gerne folgt. Wenn man Finn folgt, hat man das Gefühl, man kommt ganz nah ran. Man kennt die Hobbys seiner Freundin, die Kochkünste seiner Mutter und die Namen praktisch all seiner Freunde, die häufig gemeinsam auf einer Art Kreativspielplatz für Erwachsene abhängen, dem sogenannten Klimansland. Einige dieser Freunde sind sogar ziemlich bekannte Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Finn ist aber nicht nur Creator, sondern auch Unternehmer und Künstler, macht Musik und baut in rasantem Tempo schnell mehrere Firmen auf, die häufig einen gemeinnützigen Aspekt mitbringen. Man hat den Eindruck, eigentlich alles, was Finn anfasst, wird super schnell, super erfolgreich. Er ist der coole Typ von nebenan, den viele aufgrund seines Self-Brandings und seiner Selbstdarstellung in sozialen Medien auf ein moralisch ziemlich hohes Podest stellen. Und Finn gefällt das. Dann, vor ziemlich genau einem Jahr, widmet Jan Böhmermann ihm am 6.5.2022 eine ganze Folge Magazin Royal. In a nutshell: Es geht um Betrugsfälle mit Masken entlang der Corona-Krise, geleakte persönliche Chats und Finns Firmenstrukturen. Was dann passiert ist, vielleicht der größte und exemplarischste Shitstorm, den die Creator Economy bis dahin gesehen hat. Finns Fallhöhe war extrem hoch. Was im Internet beginnt, greifen schnell auch klassische Medien von Spiegel bis Zeit auf. Ab da wird eigentlich wochenlang berichtet. Sein darauffolgendes Shitstorm-Management wird zum zentralen Gesprächsthema der Branche, auch weit über die Social-Media-Bubble hinaus und gleichzeitig zum Mahnmal für alle Personal-Brands und Creator. Finn zieht sich daraufhin fast komplett aus der Öffentlichkeit zurück. Ich durfte ihn jetzt nach gut einem Jahr für das erste Podcast-Interview im Klimansland wieder treffen. Kurz vorab, wer nun eine weitere Aufarbeitung dieses Maskenskandals, des Rechtsstreits und oder den bereits getätigten Statements rund um diesen ganzen Fall erwartet, der wird von dieser Folge vielleicht enttäuscht sein. Ich glaube, dazu haben wir alle genug gelesen und gehört. Wer sich über die Geschehnisse der Vergangenheit weiter einlesen möchte und auch auf dem aktuellen Stand der rechtlichen Entwicklung bleiben möchte, dem empfehlen wir die zuletzt erschienene Berichterstattung in der SZ vom Mai 2023. Was erwartet euch also in dieser Folge? Wir haben durch die Social-Media-Marketing-Brille nochmal auf die Do's und klaren Don'ts zum Thema Shitstorm-Management geschaut. Wir haben eine kleine Auseinandersetzung mit der Creator-Economy gewagt und der Medienbranche an sich. Ist es schlau, wenn man als Person bewusst ein Bild von sich im Netz erschafft, dem man im echten Leben eigentlich gar nicht mehr gerecht werden kann? Und in dem Kontext, wie hoch ist eigentlich die persönliche Fallhöhe? Vor allem gibt es aber auch viele sehr persönliche Einblicke. Wie hat Finn die letzten Monate eigentlich gelebt und gearbeitet? Ging das überhaupt? Wie geht man damit um, wenn ein Gefühl die ganze Welt zu hassen scheint? In der Folge steckt ganz viel Reue, Reflexion, Persönlichkeitsaufarbeitung. Finn vergleicht es sogar stellenweise mit einer Therapie. Er teilt seine Erkenntnisse und Perspektiven aufs Hinfallen und wieder Aufstehen und vor allem natürlich die Antwort auf die brennende Frage: Ob und wie geht es denn jetzt mit ihm weiter? Ich habe noch ganz kurz einen persönlichen Gedanken vorab, der mich seit dieser Aufnahme so ein bisschen begleitet. Und zwar, das meiste habe ich nicht während der Podcastaufnahme gelernt, sondern eigentlich praktisch direkt danach. schon die ersten Reaktionen, die ich auf ein Foto in meiner Instagram-Story bekommen habe, die natürlich impliziert haben, dass wir dieses Interview im Klimansland mit Finn machen, waren teilweise zwiegespalten. Neben super viel Interesse gab es auch Leute, denen das nicht gefallen hat. Das verstehe ich ihm als Person gegenüber, klar. Viele sind enttäuscht von ihm und der Meinung, dass er seinen Platz in der Öffentlichkeit verspielt hat. Einigen hat dann meine Entscheidung, dieses Interview zu führen, vielleicht nicht gefallen und das ist auch total in Ordnung. Ich würde mich natürlich freuen, wenn diese Personen diese Folge trotzdem hören würden. Aber einige Nachrichten haben auch meine Entscheidung für dieses Interview direkt auf meine Person bezogen und das hat mich richtig nachdenklich gemacht, vor allem im Kontext Fallhöhe. Neben dem wirklich überwiegend objektiven Interesse an diesem Fall gab es auf der anderen Seite in meinen DMs Sachen zu lesen, wie ich ihm eine Plattform geben könnte, ob ich jetzt alles für Publicity machen würde, niveaulos, bildzeitungsmäßig, waren Sätze und Worte, die ich in diesen Nachrichten gelesen habe und das alles noch bevor dieses Gespräch überhaupt veröffentlicht war. Und eins ist mir dabei klar geworden, ich habe mittlerweile selbst eine Fallhöhe. Und damit umzugehen ist manchmal gar nicht so leicht, offen gesprochen. Ich weiß ja, wer ich bin und ich weiß aber auch, wer ich nicht bin und wo meine eigenen Schwachstellen, ob die moralisch oder anderer Natur sind, liegen. Aber wie soll das Netz das von außen beurteilen? Wie hoch diese individuelle Fallhöhe ist, kann ich natürlich zum größten Teil selbst bestimmen durch das, was ich mit der Öffentlichkeit und meinem Netzwerk teile, aber auch vor allem durch das, was ich eben bewusst nicht teile. Und damit meine ich jetzt gar nicht diese ganzen persönlichen Teile meines Lebens, wie zum Beispiel mein Schlafzimmer oder das Gesicht von meinem Freund, sondern vielmehr geht's um Imperfektionen, um Ecken und Kanten und Fehler in der Matrix. Das, was Leute eben nicht erwarten und wie ich mich selbst darstelle, aka wie ich mich selbst gerne sehen würde im Netz. Wie ich von euch allen gesehen und gehört werden möchte. Man entwickelt, wenn man sich im Internet bewegt, fast ganz automatisch eine bessere Version von sich selbst fürs Netz. Gar nicht unbedingt nur wegen Narzissmus, sondern auch irgendwie zum Selbstschutz. Und das erhöht die Fallhöhe. Was daraus entsteht, ist eine ganz natürliche Erwartungshaltung mir gegenüber, meinen Projekten, meinen Interviewpartnern, meinen Inhalten, meinen Auftritt, den Leuten, mit denen ich mich umgebe, auch öffentlich natürlich. Und das ist auch total logisch und naheliegend und absolut nichts Neues. Ich folge ja selbst so vielen Menschen, die mich inspirieren, aber an die ich auch unterbewusst Erwartungen stelle. Und wir alle bauen eine Beziehung zu diesen Personen auf. So funktioniert eben Community Building und Influencer Marketing an sich. Und obwohl ich mich tagtäglich damit beschäftige und mich selbst als Social Media Expertin bezeichne, die das ganze Business wirklich gefühlt schon lange tot analysiert, fällt es mir selbst häufig schwer, wenn es um mich selbst geht und das Bild, das ich von mir in der Öffentlichkeit vermittle, objektiv richtig einzuschätzen. Und ob man Finn jetzt seine Fehltritte verzeihen möchte oder nicht, ich bin gespannt, ob wir es über Social Media schaffen werden, eine Fehlerkultur zu entwickeln, vielleicht uns selbst trauen, Imperfektion neben Selbstdarstellung oder Self-Branding oder wie immer man es auch nennen möchte, zu normalisieren und uns auch selber wieder mehr trauen, zu unseren Fehlern zu stehen und um Verzeihung zu bitten. Ich glaube, das ist im echten Leben schon sauschwer und deswegen im Netz nochmal eine viel größere Challenge. Okay, kurzer Reality-Check-In. Ich bin vor circa einem Monat ein bisschen mehr von Köln nach München gezogen. Und wenn ihr mich jetzt sehen könntet, wie ich hier sitze und diese Audio-Only-Podcast-Folgen einspreche, beziehungsweise auch diese Werbeanzeige, die jetzt kommt, tja, dann weiß ich nicht, ob ihr lachen oder weinen würdet. Ich beschreibe euch kurz das Setting. Also der Schwenkarm dieses Mikrofons ist an so einem Beistelltischchen festgeklemmt. Ich sitze in meinem Schlafzimmer, so wie früher, ehrlicherweise wie bei den ganz krassen Anfängen von Baby Got Business, mit so einer Decke bzw. der Gardine um mich gewickelt, damit der Ton besser ist. Und der Laptop steht auf so einem IKEA-Hocker. Aber apropos IKEA. Das soll sich in Zukunft hier bald ändern und ich gedenke mir, mal wieder Inspiration bei IKEA zu holen, so wie ich es eigentlich bei jeder alten Wohnung auch gemacht habe, denn IKEA gibt es auch für Unternehmen und das natürlich auch für Selbstständige, beziehungsweise für Unternehmen in praktisch jeder Größenordnung. IKEA bietet Produkte und Services speziell für Unternehmen. Das heißt, da bekommt man alles aus einer Hand, vom Bürostuhl bis zum Schreibtisch, für den flexiblen Meetingraum, fürs Homeoffice, für die gemütliche Lounge, wo man Kunden empfängt, etc. pp. Ganz egal, wie groß euer Unternehmen ist. Neben den Produkten bekommt ihr auch eine Interior Design Beratung und natürlich auch speziell entlang der Bedürfnisse eurer Räumlichkeiten. Eine Sache, die ich immer sehr gerne in Anspruch genommen habe, der Liefer- und Montageservice. Und jetzt kommt das Beste. IKEA verlost an 5 Unternehmen ein Umstyling im Wert von 1000 Euro. Die Teilnahme geht ganz einfach durch das Senden eines Fotos von der Ecke in eurem Unternehmen, die das meiste Verschönerungspotenzial hat. Das kann der Pausenraum sein, die Mitarbeitendenküche oder auch ein Meetingraum. Die 5 Gewinner bekommen dann eine Interior Design Beratung von einem IKEA-Einrichtungsprofi und eben jeweils diesen 1000-Euro-Gutschein. Die E-Mail-Adresse für das Bild, nochmal alle Infos zu diesem Gewinnspiel und die Teilnahmebedingungen findet ihr unter ikea.de/bgb. Teilnahmeschluss ist Ende Mai 2023. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg dabei. Was ist euch eigentlich wichtig bei der Auswahl eurer Haus- und Hofbank? Und bevor ihr euch jetzt denkt, was ist das denn für eine random Frage, Anni? Das liest du doch gerade vom Briefing ab. Nee, hier geht es grundsätzlich darum, dass ihr ja vielleicht einmal ganz kurz Awareness dafür schafft, dass es Banken gibt, die grundsätzlich genossenschaftlich organisiert sind. Das heißt, sie vertreten genossenschaftliche Ideen und Werte. Das ist etwas, was ich selber nicht wusste. Und eine Bank, die eben zu solchen Wertevertretungen gehört, ist die Volksbanken Raiffeisenbanken. Warum ist das jetzt irgendwie wichtig für euch als ZuhörerInnen? Weil Banken gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Wir haben auch schon einige beworben in diesem Podcast. Die sind spezialisiert auf die unterschiedlichsten Sachen. Und die Volksbanken Raiffeisenbanken macht eben besonders, dass sie nach diesen genossenschaftlichen Ideen handeln. Was ist das konkret? Partnerschaftlichkeit, Transparenz und Vertrauen. Und wenn ihr jetzt sagt, ach, Quatsch doch nicht, das passt bestimmt auf viele Bereiche im Leben, aber nicht auf Banken, diese Attribute. Doch, weil die KundInnen und FirmenkundInnen Anteile erwerben können und so Mitglied, aktives Mitglied bei eben der Volksbanken Raiffeisenbank in ihrer Region werden. Das heißt, die sind super regional organisiert. Und diese Mitglieder, die legen Ziele fest. Und diesen verschreibt sich und verpflichtet sich eben die Bank. So, und jetzt den Bogen zur genossenschaftlichen Idee dahinter. Was eine alleine nicht schafft, das schaffen viele eben gemeinsam. Die ganze Bank ist also sozusagen eine Gemeinschaft, in der alle die gleichen Werte teilen und einen partnerschaftlichen Umgang pflegen. Die Volksbanken Raiffeisenbanken fördern also die Wirtschaft in der Region. Jedes Mitglied hat eine Stimme und kann auch an Hauptversammlungen teilnehmen und kann aktiv mitentscheiden, welche sozialen, kulturellen, ökologischen Projekte eben in der jeweiligen Region unterstützt werden. Und das macht eben die Volksbanken Raiffeisenbanken zu etwas Besonderem und da liegt der signifikante Unterschied zu jeder anderen Bank. Das heißt, solltet ihr in Zukunft in irgendeiner Form darüber nachdenken, eure Bank zu wechseln, dann habt das doch mal im Kopf und ja, nehmt das einfach in euren Entscheidungsprozess mit rein, ganz offen gesagt. Und jetzt ganz viel Spaß bei der Folge. Wie geht's dir denn aktuell eigentlich?
Ach, heute geht's einfach eigentlich, mal guck so, mal raus.
Du machst einen fröhlichen Eindruck.
Ja. Also, naja, es ist echt immer so tagesformabhängig, aber heute ist eigentlich gut. Also, das Wetter ist schön, das hilft, der Frühling kommt, all solche Sachen sind ja gut. Und dann riecht mein Hund gut und solche Sachen. Das sind
du
immer
hast auch
so
gut gerochen heute Morgen, hab ich
guck
auch gesagt.
Mal. Ja, stimmt. Ähnlicher Effekt. Wir beide sind ja eh, also Jeppy und ich sind ja sehr ähnlich.
Ja. Du hast ja früher eigentlich immer, apropos Storyviews, die Leute auch sehr viel an deinem alltäglichen Leben teilhaben lassen. Wie sieht denn jetzt dein Alltag aus?
Naja, also der ist schon einfach sehr voll mit Arbeit, wirklich so. Also richtig klassisch morgens aufstehen, ins Büro fahren, Sachen machen, E-Mails beantworten, Dinge tun. Und dann zwischendurch immer mal so sein gesamtes Leben überdenken und dann weiter E-Mails beantworten. also so eine Mischung aus solchen Sachen irgendwie. Aber es ist jetzt auch, also in vielen Bereichen hat es sich ganz doll verändert und in vielen auch gar nicht natürlich, weil das sind ja einfach so klassische Dinge, die man tun muss, ne, jeden Tag irgendwie. Und die mache ich natürlich jetzt auch. Plus, es gibt ja die meisten Unternehmen noch, weißt du? Die sind ja da und da sind Leute und da gibt's Verantwortung, da muss ich mich um Sachen kümmern. Von, keine Ahnung, Buchhaltung über ein Angebot schreiben und irgendwie sowas halt, ne? Kunden irgendwie verarzten, Sachen ausdenken und Leistung erbringen. Das gibt's natürlich weiter. So, ich sitze ja hier nicht.
Lohnarbeit.
Ja, wirklich.
Sagen wir im Freundeskreis immer.
Ja, weil ich hatte ja vorher auch immer große Teile meines Lebens waren ganz normal arbeiten für irgendwen auch, ne? Und irgendwelche Sachen gestalten und dann da irgendwie verkaufen in der Agentur, weil es ist ja eine Dienstleistung am Ende. Das mache ich jetzt immer noch. Und dann gibt's ein paar größere Dinge, die so wirklich so sind, okay, Frage des Lebens, was tue ich hier eigentlich, wo wollen wir damit hin, was ist der neue Fokus und so. Es hat sich massiv ausgedünnt, so, es gibt viel weniger Baustellen, weil ich wirklich einmal so durchgegangen bin und gesagt habe, okay, das nicht mehr, das auch nicht mehr, hier muss ich raus, da müssen Partner raus. Da habe ich wirklich so Gesellschafter rausgekauft oder habe meine Anteile zurückgegeben und all solche Sachen, ne, in ganz vielen Sachen, um mal zu gucken, weißt du, ist das eigentlich das Richtige gewesen oder ist das jetzt mein Fokus für die Zukunft und solche Fragen, ne? Will ich das? Bringt das irgendwem? Was hat das einen Zweck? Solche, weißt du? Also sich mal hingesetzt, das habe ich mir 10 Jahre überhaupt nicht gestellt, die Frage, sonst war einfach nur, komm, oh, cool, mach ich auch.
Ja. So. Und wie hat sich das angefühlt? Also ich habe ja deine erste Instagram-Story natürlich gesehen und dachte so, wie war das so in dem Moment wieder was im Internet zu machen?
Boah, ich war richtig aufgeregt. Ich war richtig nervös und ich habe mir die vorher, man kennt das ja, jeder guckt sich seine Stories meistens, außer du nimmst sie ja direkt in der App auf, aber die Leute habe ich noch nie verstanden. Ich schneide ja auch immer alles vorher und so. Dann guckt man sich die ja sowieso schon 30 Mal vorher an. Weißt du, kennt man ja so, klingt das gut und also wenn ich Mucke mache sowieso und so. Und da war dann der erste Post, guck mal, ich habe 4 Monate die Fresse gehalten oder so. Den habe ich ja bis, ach, ich weiß nicht wie, also nächtelang, tagelang, immer wieder, ist das das richtige Wort? Schreibe ich die richtigen Sachen? Wie wird das ausgelegt? Wie versteht man das? Du legst ja dann natürlich, logischerweise, auch korrekterweise, dein Wort wird so richtig auseinandergefiedelt. Jedes Ding, was meint er damit? Und das denkst du dir ja selbst auch. Und eins der Learnings ist ja nun mal auch, dass man Sachen besser durchdenken sollte vielleicht, ne? Und das war da dann natürlich so geballt, wie so ein Kamehameha, was du so 6 Monate auflädst und dann dir wirklich, da musste alles sitzen, so gefühlt. Ne? Und dann hatte ich einfach voll, ich war voll aufgeregt.
Ja.
Von dem Insta, weißt du, von so einer Story.
Ja, was du halt früher so aus dem Ärmel wahrscheinlich
klar,
ich hab, weggepostet hast.
Also ist bei allen Sachen so, ne? Also es ist wirklich so, es zieht sich ein bisschen durch alle möglichen Dinge, dass ich jetzt vor Sachen ein bisschen aufgeregter bin und so. Guck mal, so in so Gesprächsrunden, gerade in so einer Lage, in der ich gerade bin, so, ne, und in der Situation, ist einfach schwierig, weil du hast dann. Gerade wenn du das jetzt vergleichst, so ein Insta-Post, auf den du dich 5 Monate vorbereitest und ein Gespräch, wo du natürlich irgendwie vor allen Dingen so der alte Finn sich nie vorher überlegt hat. Ich habe immer schneller gesprochen, als ich gedacht habe, mein ganzes Leben. Und das ist für mich so voll die Wesensverwandlung, die in manchen Bereichen gut ist und manchen halt super problematisch, dass ich so richtig Euphorie unterdrücke. Irgendwie das, was ich vorher hatte, dieses... Ich will das jetzt sofort, wie geil ist das denn, wie geil ist das denn? Superlativen und all solche Sachen, die sind so ein bisschen, dass ich manchmal denke so, Digga, entspann dich... Ne, überleg nochmal, ist wirklich so geil und so, ne? Und das natürlich bei solchen Gesprächen, wo du sagst, so, das kannst du jetzt nicht so toll planen, durchdenken, irgendwen fragen, sondern du sagst einfach irgendwas und du sprichst über Dinge. Und ich glaube, es ist eine total wichtige Leichtigkeit, die man in voll vielen Bereichen braucht, die aber natürlich in der Extreme mir massiv zum Verhängnis geworden ist, zu Recht, ne? Und dass man dann sagt, okay, hier musst du jetzt halt so, da ist die richtige Abzweigung, da solltest du immer mal kurz abbiegen, kleine Pause machen, iss ein Apfel, denk mal drüber nach und dann kannst du wieder auf die Bahn. So, ne?
Hattest du denn zu irgendeinem Zeitpunkt die Idee, einfach gar nicht mehr in die Öffentlichkeit zu gehen?
Ja, ich spiele ja immer noch mit. Weißt du, was das hier für mich ist?
Nee.
Therapie.
Geil.
Also so eine Art, mir geht's nur rum, guck mal, also eine der wichtigsten Sachen, und daran halte ich auch fest, ist so, dass Angst erstmal scheiße ist. Per se, ne? Respekt ist cool und, ne, und irgendwie Sachen mal länger zu bedenken ist auch alles richtig, aber Angst ist irgendwie eigentlich schlecht. Und ich habe Angst vor solchen Sachen gehabt die letzten Monate, überhaupt irgendwas zu sagen, irgendwas zu schreiben, mit irgendwem zu reden, Angst in die Stadt zu gehen, überhaupt mein Haus zu verlassen, wirklich, ne? Also ey, die ersten Wochen dachte ich, ich werde angespuckt, wenn ich hier jetzt rausgehe.
Mhm.
Und dann irgendwie zu sagen, ich habe das früher immer so aus dem Ärmel geschüttelt, so egal wie groß die Bühne war, egal wer da war, egal wer mir zugehört hat, ich hätte hier, da hätte Obama sitzen können, so wäre mir alles komplett egal gewesen. Wirklich, also null, auch null Respekt von nichts. So. Und dann habe ich mir jetzt in dem Fall eben gedacht, naja, wenn ich jetzt nach so einem Unfall, sagt man ja auch immer, du hast einen Autounfall, dann sieh zu, dass du wieder Auto fährst, weil sonst traust du dich nie wieder. Und ja. So ist das hier auch. Dass ich denke, ich muss jetzt mal auf die Bühne, ich muss mal so ein Zeitungsinterview machen, ja. Ich muss mich mal wieder mit Journalistinnen treffen, ich muss mal einen Podcast machen. Da habe ich alles gemacht, wovor ich Angst habe, und dann verliere ich die vielleicht wieder.
Ja, aber hat dann das, also diese Zahl, die du in deinen Storys siehst, wenn 300.000-400.000 Leute deine Story gucken, das macht dir ja klar auch keine Angst. Und das haben ja auch viele Creator, dass die im Internet extrem gut funktionieren. Aber sobald du die irgendwie auf eine Bühne stellst oder das in diese Reichweite ins echte Leben transportierst, dass sie dann unsicher werden. Das habe ich schon ganz häufig bei YouTubern irgendwie beobachtet.
Ja.
Wenn die auf einer Veranstaltung Laudatio halten mussten oder so. Ganz, ganz unsicher. Aber dann machst du keinen Unterschied zwischen dieser Zahl und der, wenn Leute dich in echt zu Tausenden anstoßen.
Früher nicht, nee. Jetzt weiß ich auch nicht. Früher war das aber auch so, dass, guck mal, eine Zahl ist ja so, das ist für eine Eins, eine Größe. Und ein Mensch ist ja so groß wie ein Mensch. Zwischen, keine Ahnung, 1,20 und 2,20 Meter. Und das ist ja so ein fleischgewordener Haufen, so ein Riesenkoloss an Gedanken, Meinungen und so. Und eine Zahl bleibt ja so klein, völlig egal, weißt du? Die
wird nicht größer.
Ja, außer die antwortet halt und sagt was Böses. Ja. Dann wird die ein bisschen größer, aber ist immer noch überhaupt nicht zu vergleichen mit so einem fleischgewordenen Mob. Mit einem Schild oder einer Hake oder einer Fackel oder so. Das macht natürlich logischerweise viel.
Nein,
das gab es nicht. Aber das meine ich halt auch. Das war auch richtig krass, weil ich bin dann irgendwann mal auch so das erste Mal nach Hamburg gefahren, so 1-2 Monate später. Ich war wirklich einen Monat einfach Game Over zu Hause auf dem Boden, irgendwie vorm Kamin in Löffelchenstellung mit dem Hund so, richtig so. Oder halt am Computer und hab Kette geraucht. So die zwei Sachen gab's. Und dann war ich irgendwann das erste Mal wieder in Hamburg und dachte so, oh du Scheiße, ne?
Alle gucken dich an.
Ja, aber nein, null. Die kamen einfach und haben gesagt, ey, ich bin froh, dass du noch lebst, und waren super nett. Und es gab, ich habe noch nie in der Realität in meinem ganzen Leben jemals Hass empfunden oder entgegengestellt bekommen. Noch nie, egal wo.
Okay.
Mein ganzes Leben noch nicht, egal wo ich hingegangen bin, jemals. Und auch danach nicht. Nirgends. Nicht mal einen blöden Spruch. Noch nie.
Klar, und das ist halt richtig krass. Wenn das wirklich stimmt, was lernen wir da draus, ne?
Das Internet hat schon eine krasse Gewalt, sich gegenseitig so natürlich irgendwie hochzuschaukeln. Versteht man auch, man lässt sich da leicht mitreißen und so. Und es ist einfach super schwer, irgendwem was Böses ins Gesicht zu sagen, glaube ich. Das fällt einem ja schwer.
Absolut. Also, es gibt auch so ein witziges Meme, wo so zwei Hunde so in der Mitte so ein Tor, und zwei Hunde keifen sich an.
Ja, mit dem Zaun, ne?
Kennst du das mit dem Zaun? Und dann nimmt einer den Zaun so weg und die Hunde sind so...
Alles cool.
Ja,
voll. Das passt ja, deswegen schreiben wir auch, das ist genau wie in der Realität so. Internet, das ist ja dieses...
Krass, weil das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte schon gedacht, dass du dich vielleicht nicht mehr frei bewegen konntest, beziehungsweise, dass die Leute dir auch sich vielleicht irgendwie anpöbeln auf der Straße.
Die Angst hatte
ihre Meinung sagen oder aufdrängen ja auch irgendwie, ne?
Sobald du wirklich, das ist der größte Schritt eigentlich, aus deinem Kopf, dieser Welt, diesen ganzen Ideen, Vorwürfen, dem Matsch an Hass und so, alles was da ist, wenn du da raustrittst und in die Realität, so, das ist sozusagen, die Realität ist der Safe Space. Und das ist voll verrückt, weil das war eigentlich, das Internet hat sich mein ganzes Leben andersrum angefühlt. Du hast so eine kaputte Welt hier draußen, alles ist scheiße, dann gehe ich ins Internet, da ist geil. Mhm. Und für mich hat sich das ganze Ding geswitcht. Die Realität war der Safe Space. Gehst du raus, riechst. Es riecht voll nach Rasen und nach, keine Ahnung, Jasmin blüht, irgendwas ist da so, dann piept ein Vogel. So, und dann dachte ich so, Alter, wie geil ist denn die Welt? Wie schön, die hilft mir gerade, die rettet mich.
Ja.
So, und dann machst du ein kleines Feuerchen, dann knistert's. Solche Sachen, so, die waren für mich so, oh Gott sei Dank gibt's das. Stell mal vor, ich wäre nur im Internet mit meiner VR-Brille unterwegs, dann könnte ich nirgends hin. Eigentlich überall, ich könnte jetzt ein Drachen sein oder ein Zwerg, aber ich kann halt nicht, ich komme hier nicht raus.
Ja.
Und das war total gut so, das zu sehen.
Ja, ich kenne das voll. Also auch, keine Ahnung, man hat ja auch schon mal einen blöden Kommentar bekommen oder irgendwie. Manchmal bin ich auch mit meiner eigenen Leistung nicht zufrieden aus irgendeinem Grund.
Klar.
Und dann sitzt man ja regelrecht da und wartet nur, dass wieder irgendjemand was sagt.
Ja.
Und man muss, also ich habe mich selber schon dabei ertappt, wie ich das auch irgendwie falsch bewertet habe teilweise.
Klar.
Weil diese ganzen kleinen Einzelmeinungen ja häufig dann irgendwie, die bleiben dir halt im Gedächtnis. Und das ganze Tolle, was Leute teilweise auch sagen, irgendwie nicht. Und das ist, ich habe das schon sehr ähnlich mal empfunden, dieses so, okay, jetzt lege ich mal das Handy weg. Und sobald du es auch weggelegt hast, hat das ja gar keine Relevanz mehr eigentlich.
Ja, es ist so, als wenn du das einfach so ausstellen
verrückt.
Kannst. Ne?
Ja.
Ich meine, brauchen wir jetzt auch nicht drum rum. Bei mir war das ja nicht so ein vereinzelter Kommentar, sondern die Leute haben ja auch zu Recht, muss man ja auch sagen, wochenlang die Scheiße um die Ohren hauen.
Absolut.
So. Ne? Und das war ja dann irgendwie auch eine gerechtfertigte Kritik in so vielen Bereichen. Und das ist natürlich dann doppelt overwhelming, so, wenn du jetzt sagst, ja, jetzt scheißt euch mal nicht so an. Das hat man natürlich vorher gemerkt, keine Ahnung, was weiß ich, ohne Helm Motorrad fahren. So, da kommen dann negative Kritiken, habe ich gesagt, ja, verpiss dich doch, keine Ahnung, ist mein Leben so ungefähr, ne? So war meine Einstellung immer. Und dann kam es halt, und dann ist natürlich ein ganz anderer Punkt, wenn du denkst, oh fuck, die haben auch recht in so vielen Bereichen. Und dann ziehst du dir das natürlich viel intensiver rein. Und dann schaltest du, also bei mir war das so, dass ich in so einen Modus geschaltet habe, so jetzt muss ich sozusagen die Zitrone hier komplett aussaugen. Ich muss alles auch an Learnings daraus ziehen, weil es ist ja, mitunter war das ja nicht einfach nur böse, sondern es war ja auch gut gemeinte Kritik in vielen Bereichen. So, guck mal, da ist das passiert und so. Und manchmal brauchst du einen Spiegel von außen, habe ich auch gebraucht, dass du lernst, was alles scheiße war. So, das bedeutet, du setzt dich sehr, sehr intensiv mit all diesem Kram auseinander und versuchst dich dann halt irgendwie zu verbessern, zu optimieren, hinterfragst dann Jahre zurück, was war da und so. Es tut natürlich voll weh, aber es ist auch irgendwie gut. Es kommt immer darauf an, wie man die Kritik äußert und so, wie immer, klar, ist immer die Art der Delivery sozusagen, aber am Ende des Tages war das ja jetzt auch nicht irgendwie, ich bin ein großer Fan von Kritik so generell, weißt du, ich finde es eigentlich gut, wenn jemand mal auch den Mund aufmacht und sagt, das ist irgendwie nicht richtig oder so. Klar, ufert manchmal aus, artet aus und die Art und Weise kann super gefährlich sein, weil die halt so verletzend ist, dass du, keine Ahnung, überlegst, ob dein Leben überhaupt noch Sinn macht so. Aber generell abstrahiert ist es eigentlich was Gutes.
Witzig, weil das war fast so ein bisschen meine Abschlussfrage gewesen.
Ja, ja, dann tschüss, vielen Dank, dass du da warst.
Ein bisschen scrollen auf meinem tollen Paper. Also wie du so grundsätzlich jetzt diesem Thema Cancel Culture gegenüberstehst, ob das eigentlich, also es gibt ja zwei Aspekte. Also ist es jetzt cool und richtig und eine gute Entwicklung, dass durch diesen Zusammenschluss und auch natürlich durch so ein bisschen diese Anonymität, die Menschen bekommen, diese, die das niemals persönlich dich anschreien würden auf der Straße, aber sich das trauen im Internet und sich mobilisieren gegen eine Sache, sag ich mal, oder gegen in deinem Fall natürlich eine Person, die aber ja eine Sache gemacht hat, die Kacke fanden.
Ja.
Oder ist das, geht das so weit, dass es einfach ja nicht mehr im Verhältnis steht zu der Tat an sich? Ja, also die psychologischen Probleme, die damit einhergehen und so weiter. Ich finde, das ist eine große Frage unserer Zeit. Ja, also.
Voll. Naja, guck mal, es sind irgendwie mehrere Punkte. Ne? Ich glaube, die Flut an Menschen und die Art der Kritik, so, die kann kein Gehirn der Welt aufnehmen. Das gibt's nicht, dieses Gehirn. Mhm. Das bedeutet so, du hast gar keine Kapazität, um das zu verarbeiten. Und wenn das soweit ist, bringt's auch irgendwie nichts mehr an Gutem sozusagen. Ne? Und es gibt einfach nur Tilt. So, der Flipper funktioniert nicht mehr. Bälle sind alle eingezogen, hier geht gar nichts mehr. So, das ist der Modus. Und das heißt, wenn du das so in Portionen servieren würdest oder auf einer Ebene, die dann verarbeitungsverwertbar irgendwie ist, ne, dann finde ich es gut.
Mhm.
Und dann hast du natürlich irgendwie die Grenze, und die mag ich nicht irgendwie beurteilen, ab wann sollte man jemanden canceln? Es gibt so Dinge, wo ich sage, so, ey, der Typ sollte nie wieder einen Fuß auf diese Erde packen. So. Damit meine ich jetzt nicht töten, sondern, ne, aber so, dass man sagt, ey, was will der? Ich will den nie wieder sehen. Und das haben Leute natürlich bei mir irgendwie durch die Schwere der Vorwürfe auch getan oder gemacht. Jetzt haben die sich durch Einstellung des Verfahrens und so irgendwie entkräftet weitgehend. Ne? Also es gibt irgendwie, alle Betrugsvorwürfe sind irgendwie schwarz auf weiß eingestellt. Und was jetzt übrig bleibt, und das ist im Grunde das, worüber man da sprechen muss, ist, dass ich Leute mit meinem Namen habe werben lassen. Ne? Und das ist unlautere Werbung, potenziell. Das ist sozusagen das Ding, was jetzt noch im Raum steht, haben sich super viele Leute gefragt, habe ich noch nie so richtig aufgeklärt eigentlich, weil das ein komplexer Fall ist. Aber es geht darum, ich habe meinen Namen und mein Gesicht Menschen zur Verfügung gestellt, die damit Verkäufe beworben haben. Also unlautere Werbung, ne, ist zum Beispiel, wenn ich sage, du würdest sagen, ich habe den besten Podcast der Welt. Das ist unlautere Werbung und ich könnte dich anzeigen. Weil du übertreibst vielleicht. Das ist das, was da ist, ne, dass man gesagt hat. Diese Personen haben irgendwie in diesem Fall Masken beworben und die haben mit meinem Gesicht geworben. So. Und ich habe das aber erlaubt. Und jetzt wird da drin ermittelt, haben die in Bezug aufs Herkunftsland falsche Angaben getroffen, ja oder nein? Wenn ja, dann ist das unlautere Werbung auf ihrem Schreibtisch. Und dadurch, dass ich denen meinen Namen und mein Logo und mein Gesicht gegeben habe zum Bewerben dieser Geschichten, das erlaubt habe, habe ich so eine Art Mittäterschaft. Nicht der richtige juristische Begriff, aber das ist sozusagen der Punkt. Und um das jetzt einzustellen, könnten wir dir anbieten, das Schlimmste, was vor Gericht passieren könnte, wäre, dass du zu 20.000 Euro Bußgeld verklagt wirst. Dann habe ich gesagt, damit können wir es direkt abkürzen. Ich sehe das ein. Mein Fehler ist, dass ich das überhaupt erlaubt habe, da nicht reingeschaut habe und so. Und Dann habe ich halt, habe ich dieses Bußgeld akzeptiert und habe gesagt, na klar, ich zahle das. Weil das ist für mich so eine Art total wichtiges Lerngeld und ich habe da überhaupt keine Diskussion. Also, nimmt das Geld, habe ich dann mit denen verhandelt, dass sie das an gemeinnützige Vereine zahlen kann. Also jeweils 5.000 Euro an UNICEF und so. Und damit wurde das Verfahren eingestellt. Was aber am Ende übrig bleibt, und das ist das Wichtige an diesem ganzen Fall, ist, dass ich habe niemanden betrogen und ich habe aber Leuten erlaubt, mit meinem Namen zu werben. So, und jetzt musst du entscheiden, ob man dafür gecancelt werden soll, ja oder nein. So, ne, deswegen ist dieses Thema so umfangreich. Das kann ich ja nicht entscheiden, ob man das machen will oder nicht. Frage,
am Ende muss das jeder individuell entscheiden, ne?
Genau.
Was er jetzt mit der Information macht und wen er für, jeder hat ja auch eine andere Belastungsgrenze, sag ich mal.
Und jeder kann ja jeden für sich selber canceln, ne? Ich habe auch Leute.
Deswegen, weißt du was, glaube ich, das ist alles, also ich will mir gar kein Urteil darüber erlauben, was in dem Fall, wo, wie, was. Ich habe irgendwann, muss ich auch zugeben, ist einfach nicht mehr verstanden. Ja?
Und das ist das Problem. Und es interessiert am Ende wahrscheinlich auch...
Es hat mich auch nicht mehr interessiert, ja, genau.
Man muss es sagen.
Darf ich das so ehrlich sagen?
Natürlich muss man das sagen, weil es ist ein extrem umfangreicher Fall. Vor einem Jahr haben sich alle ihre Meinung gemacht und seitdem kannst du ja natürlich dann auch mit Fakten und Themata da irgendwie auf den Tisch kommen.
Das ist das Problem, ja.
Genau.
Was du dann hast in dem Moment, weil die Leute natürlich irgendwie auch die Lust daran verlieren.
Natürlich, ne? Und ich verstehe das ja auch. Ich würde mich, habe ich mich jemals in irgendeinem Fall intensiv eingelesen? Nein. Habe ich zu jedem Fall eine Meinung? Ja. Und das ist jetzt halt eine Sache, die ich natürlich für mich persönlich, klar, dass wenn ich in dieser Lage war, dass ich das alles ein bisschen differenzierter sehe zukünftig, auch bei anderen Menschen. Ich denke so, ey, relativ einfach immer, war ich da? Nein. Weiß ich das? Nein. Also sage ich auch nichts dazu.
Total. Aber ich muss auch sagen, für mich geht's in der Sache jetzt so retrospektivisch gar nicht mehr darum. Wer hat da jetzt wo wie Recht gehabt? Wer hat da welche E-Mail nicht kontrolliert oder so? Ja, das kann ja auch der Zuschauer, die Zuschauerin gar nicht abschließend beurteilen. Ne? So intensiv setzen sie sich ja dann doch nicht mit dir als Person auseinander. Ich glaube, dass was ein Thema ist und das finde ich wichtig, dass mal danach auch irgendwie, dass das viele in der Branche auch sich selber vielleicht mal durch den Kopf gehen lassen, wie hoch ist denn eigentlich die eigene Fallhöhe? Weil du warst ja wirklich der Gutmensch im Internet. Also so hat die Branche auf jeden Fall über dich gesprochen, ne? Du hast ja selten irgendwie durch die ganzen Projekte, die auch immer irgendwie so einen gemeinnützigen Aspekt mit sich brachten und dieser Ansatz ja schon irgendwie was Gutes zu bewirken und dich vielleicht das, ne, oder du so kam es auf jeden Fall beim Zuschauer an oder bei der Zuschauerin, dass nicht unbedingt das Kapital im Vordergrund steht bei den Projekten, die du gemacht hast, sondern Kreativität und irgendwie Leidenschaft. Und ich glaube, deswegen war die Fallhöhe so hoch. Ja. Und wie geht man dann damit um, wenn man so ein gefeierter Star irgendwie ist, ne? Der dann, also das ist schon
voll, absolut. Ein harter Aufschlag. Also das sind auch wieder so ganz viele verschiedene Aspekte. Ne? Auf dem einen ist es so, ich glaube, das System generell im Leben funktioniert so. Du brauchst so jede Treppenstufe, dauert lange, kostet viel Arbeit, kostet viel Aufopferung in vielen Bereichen und dann kletterst du eine Treppenstufe nach der anderen hoch und das hat mich 10 Jahre gekostet, so, ne, für mich selber. Ich wollte auch gar nicht, ich habe jetzt nicht so ein Podest gesehen oder so eine Platzierung, wo ich gerne hin wollte oder so, sondern einfach nur, ey, ich habe immer weitergemacht und immer mehr und ich glaube, wir haben super, super coole Dinge getan in den letzten Jahren. Also hier mit dem Team, ich alleine und Menschen auch im Internet mit mir zusammen. So, ich glaube, da sind richtig viele tolle Dinge entstanden. Aber am Ende des Tages hast du dich immer so Stufe für Stufe da so hochgekraxelt. Und dann, wenn irgendwas passiert, dann steigst du ja nicht eine Stufe wieder ab, sondern du fällst halt die Leiter runter. So, und dann bist du wieder ganz unten an dieser Leiter. Und dann kannst du so hochgucken und sagen, okay, welche Stufen waren eigentlich cool, welche waren schlecht und so, ne? Oder wo bin ich auch vielleicht zu viele gleichzeitig hochgeklettert oder gesprungen oder so, ne? Dann ist der nächste Punkt dabei, dass du, in meinem Fall, glaube ich, war so super viel. Da ist so eine freie Stelle für so einen Menschen, den gibt's vielleicht gar nicht, aber da muss der jetzt halt so hin. Und in meinem Fall ist halt Perfektionismus, irgendwie Altruismus, viele der Begriffe, die einfach rein gut sind. Ne? Und da musste aber irgendwer im Muster stehen. Und ich habe mich da drin halt fälschlicherweise sehr gesonnt in dieser Position und fand das mega geil. Und man muss halt jetzt, sehe ich das halt auch, dass ich irgendwie für mich selber... Es ging super, super viel in meinem Leben um Geld, fast nur noch. Nicht, weil ich das irgendwie gerne habe oder da irgendwie mir was Tolles von kaufe, sondern ich habe halt so 1000 Träume gehabt so und fand das irgendwie immer cool und habe dann so dieses irgendwie diese Möglichkeit bekommen und habe das halt mit vollen Händen ausgeschöpft und dann irgendwie was getan. Jetzt nehmen wir mal dieses Masten-Ding als Beispiel. Ist ja so ein Ding gewesen, ich fand das so geil, dass ich der Retter hier, ich habe mich gefühlt wie der Retter Deutschlands. Ich bin der Typ, der das wieder hinkriegt. Ja klar, wer denn sonst so? Ja, ihr könnt das alle nicht. Und dann stand ich da mit großer Fresse, wie immer, all die Jahre und habe gesagt, ja, also, ihr könnt das alle nicht so schnell, ihr könnt das alle nicht so billig, ich kümmere mich hier um das Land. Ich mach das jetzt. Das war wirklich Größenwahn auch in diesen ganzen Bereichen. Ne? Das habe ich jetzt hier irgendwie, hat sich so ergeben und da wollte ich vielleicht nie hin, aber ich finde das voll geil, dass ich da bin. Und man wird dann so süchtig nach Applaus und so, also in Form von alles, was irgendwie da draußen gut läuft, das bin ich. Und alles, was da draußen schlecht läuft, bin ich natürlich nicht.
Mhm.
Und das ist natürlich so eine Sache, die du jetzt ganz, also ich sehe die jetzt ganz doll, dass ich auch wirklich zurückgucke und manchmal denke so, Alter, was warst du für ein Clown? So, was ist das für ein Scheiß? Wie hast du dich da gegeben? Wie hast du da geredet? Immer übertrieben bei allem. Immer der Krasseste, immer der Beste. Und vor allen Dingen halt diese Mittelfinger in die Welt. So, du kannst es nicht so geil wie ich.
Mhm.
Das war unterschwellig und das hat irgendwie keiner so richtig gecheckt. Aber wenn ich das jetzt angucke, ist das halt, als wenn du dir ein Video aus deiner Jugend anguckst, wo du so richtig ätzend warst.
Schon selbstreflektiert gerade.
Ja, aber es ist so, ne? Also es ist so, dass mir und meinem echten Leben, also nicht dem so, ne, meinem echten Leben richtig gut getan hat, glaube ich.
Mhm.
So, es war eh zu viel und so, das braucht man ja auch nicht zum 100. Mal zu wiederholen. Ist irgendwie klar. Ich habe vorher versucht, diesen Absprung zu schaffen, irgendwie nicht geschafft, wurde dann wieder reingeschleudert in die Zeit. Und jetzt muss ich das sehr, sehr drastisch lernen, was ich manchmal für ein Arschloch war und wie viel zu locker und unbedacht ich mit allen Sachen umgegangen. Mit Geld, mit Menschen, mit Projekten, mit Ideen und so.
Aber das einmal zu verstehen, glaube ich, wie bist du eigentlich bekannt geworden? Also für die Leute, die vielleicht das jetzt nicht seit Jahren verfolgt haben.
Also die ersten Sachen waren einfach so, auf YouTube habe ich so YouTube-Videos irgendwie hochgeladen, wo ich so Dinge gebaut habe.
Also Heimwerker-Videos auf YouTube,
genau.
Ne?
Ja, das war so der Anfang.
Das finde ich, muss man mal sagen, nochmal in dem Kontext, um zu verstehen, warum...
Ja.
Wo du herkommst vielleicht.
Ja klar,
auch.
Also wenn Leute, das ist auch jetzt das,
also
zum Beispiel.
Downgrade jetzt, ne?
Nein, aber ich weiß schon, was du meinst. Nee, ich weiß schon, was du meinst. Also Menschen, die, ich hatte jetzt gerade irgendwie, ich habe so eine Story bei Instagram hochgeladen, ne? Und das war, habe ich einfach nicht dazu geschrieben, weil ich das witzig fand. Wir haben so eine Rakete im Wohnzimmer gezündet. Das war ein gezielter Feuerwehreinsatz unserer Lokalfeuerwehr hier, die üben wollten, die wollten trainieren in irgendeinem Haus. Und haben mich gefragt, ob wir da nicht Statisten sein können. Und das war alles ein geplantes Ding von denen. Das ist von der Freiwilligen Feuerwehr initiiert und wir mussten da drin Rauch machen und wir haben da drin eine Rakete gezündet dafür. Das habe ich dann gepostet, habe dann nicht zugeschrieben, dass es ein Feuerwehreinsatz ist, sondern die Leute haben dann angefangen darüber zu reden und haben gesagt, hier, Kliman löst Feuerwehreinsatz aus, bumm, direkt 1000
und so irgendwie. Steuergelder.
So, ne?
Mit Recht.
Genau, so. Und dann irgendwie habe ich dann, da gab es so viel Nachrichten zu und vor allen Dingen so Kommentare von Leuten, die meinten so, was für ein schlechtes Vorbild, bla bla bla. Und irgendwann, ich dachte so, sag mal, checken die überhaupt nicht, wer ich bin und was ich tue, selbst wenn das absichtlich gewesen wäre, ne? Und das hätte nichts mit der Freiwilligen Feuerwehr gewesen, zu tun gehabt. Dann ist das genau das, was ich seit 10 Jahren tue. Scheiße bauen. Ne? Und dann hat irgendwann nach einer Stunde oder so das erste Mal jemand geschrieben, so, sag mal, wisst ihr, wem ihr folgt? Das ist Finn Kliman, der kettenrauchende Assi, irgendwie helmlos auf einem Rad fahrende Troll, der nur Scheiße baut. Eine Geschichte, der irgendwie 150 Meter große Sprengung irgendwas, irgendwelchen Ackern macht und wirklich auf seinem Privatgelände ausnahmslos verbotene Dinge tut, so die man außerhalb dieses Geländes niemals machen dürfte. Wisst ihr, wem ihr folgt? So, der, weil du gerade meintest, woher kommt der?
Ja.
Ich habe nur Scheiße gebaut, all die Jahre. Und zwischendurch habe ich immer mal ganz coole Sachen gemacht, die irgendwie, wo ich dachte, so, jetzt können wir mal was Gutes tun.
Ja, nur das Ding ist, dir fangen ja dann auch an, sehr junge Leute zu folgen. Dir fangen irgendwie an, Leute zu folgen, die, weiß ich nicht, vielleicht nicht so psychisch stabil sind oder whatsoever. Ja. Hm. Mit Reichweite kommt ja auch Verantwortung. Ab einem gewissen Punkt, ne? Das können wir ja auch nicht ignorieren.
Ja,
Tatsache.
Das ist ja die alte Diskussion. Ich weiß, ich habe da auch noch keine richtige Lösung zu, aber ich weiß, dass wenn Leute nur noch darauf achten, dass sie ein gutes Vorbild sind, sind sie extrem langweilig, weil meine Vorbilder waren immer die Leute, die schlechte Vorbilder waren.
Mhm.
Und weiß nicht, das war aber auch immer der Tonus, ne? Ich habe irgendwie all die Jahre immer gesagt, ich bin ein schlechtes Vorbild. Aber nur weil du das sagst, ist wie ein Disclaimer bei Jackass. Ja. Das machen hier Profis, macht das nicht nach. Und was haben wir dann gemacht? Uns einen Einkaufswagen gesetzt.
Und die Leute trotzdem nachgemacht.
Ja, na klar. Und ja. So ist es bei mir halt auch. Das habe ich jetzt auch gemerkt, dass nur weil ich das sage, das ist eher anheizend, dass man das jetzt auch mal ausprobieren sollte.
Mhm.
Also wenn es darum geht, auch da habe ich dann alles verkehrt gemacht, wenn du so willst. Ich habe immer das gesagt, so das nun folgende ist total dumm. Und so, guck mal, ist ein bisschen wie im Zoo, ne? So. Wir sitzen ja hier im Klimansland und wir sitzen in so einem kleinen Raum und da gehen jetzt BesucherInnen aus dem Café vorbei.
Dann müsst ihr jetzt euer Handy in die Hand nehmen, weil ihr könnt uns ja auch sehen, Zwinker. Dann würdet ihr die Leute auch sehen. Ja, aber dieses ganze Kommunikationsthema ist natürlich für die meisten Leute auch spannend, weil man da was im Zweifel selber daraus ableiten kann, lernen kann.
Also
ne?
Erstmal per se, glaube ich, um das zusammenzufassen, genau das Thema, also wenn man genau das Gegenteil von dem macht, was ich getan habe, fährt man schon mal deutlich besser als ich.
Auf jeden Fall.
Das kann man sich
aber
schon mal abschauen.
Das ist ein langweiliges Learning. Ja. Was sich viele gefragt haben,
ja.
Der Kliman, der ist doch jetzt so erfolgreich, der hat doch so viel Follower, der hat 1000 Firmen. Wieso hatte der keine Kommunikationsberater, die ihn von gewissen Sachen dann danach, als es gebrannt hat, vielleicht abgehalten hätten? Wieso guckt da keiner drauf oder so? Weil es ist natürlich klar, du bist in einem in der Sache drin, es brennt und du gerätst in Panik und handelst als Individuum natürlich auch teilweise emotional. Hm. Und vielleicht würdest du gewisse Sachen nicht nochmal so machen, retrospektivisch.
Und wie gesagt,
was ich
alles.
Mich gefragt, ja, ja. Aber also das ist, ich frage mich, gab es Berater, also gab es irgendwelche Leute, die dich kommunikativ dann, sag ich mal, unter deine Fittiche genommen haben?
Ja, also das Schlimme ist, ja, die gab's. Und okay. Es gab aber viele verschiedene.
Ah.
Weil dieser Prozess sich herausgestellt hat, man kann ein bisschen, davon waren wirklich nicht alle schlecht. Ne?
Ich hätte gedacht, du hättest keinen gehabt.
Ich weiß, und die gab's auch nicht.
Gemacht.
Die gab's auch nicht immer. Es gab auch immer so Lücken. Das war ja nun mal, guck mal, es ist ein Jahr her, ne? In der Zeit habe ich natürlich viele Sachen durch und mit vielen Leuten da gearbeitet, die aber auch viel, so, es war ja auch viel juristischer Natur, ne? Also, dass man sagt, du hast einen Strafverteidiger, du hast einen Medienrechtler, wir haben ja irgendwie super viele Zeitungen verklagen müssen, beziehungsweise irgendwie Artikel rausnehmen, weil das einfach voller, irgendwann habe ich aufgegeben, aber es war einfach voller Fehler und voller Falschaussagen und so. Und dann habe ich, irgendwann war dann so, ja komm, scheiß drauf, macht jetzt auch den Bock nicht mehr fett, ne? Also, das ganz unten, da, wo willst du jetzt da draufhauen, so ungefähr. Aber kommunikativ nach außen ist, muss man also sagen, so das Schlimmste war die erste Woche. Und da hatte ich einfach auch eine extrem schlechte Beratung. Da hatte ich jemanden an meiner Seite.
Ach so, ja, weil ich hätte schon gedacht, dass du...
Nee, es hat sich so angefühlt. Das ist auch das war der Grund, warum ich die dann rausgeschmissen habe und habe gesagt, so, es ist jetzt Schluss. Also wir hüppen uns hier... Also ich gehe da raus, mach, was du mir sagst, was ich machen soll, so
das
ungefähr.
Das wird immer tiefer.
Genau. Und ich schaufel einfach die ganze Zeit oder hau mir der Kacke auf den Kopf jeden Tag mehr. Und jeder Tipp beerdigt mich weiter. Was ist das? So.
Aber was war denn ein guter Tipp vielleicht? Was war so der beste Tipp, den du bekommen hast, dann irgendwann von irgendwem?
Der ist total einfach. Leg dein Handy weg, halt die Schnauze. Wirklich. Also das war total einfach. Das war der allerbeste Tipp. Und als ich das dann irgendwann mal gerafft habe, weil du sitzt zu Hause und denkst so... Gerade so wie ich irgendwie bin, ne, ist so, Alter, Livestream, wir klären das jetzt. Ist doch kein Problem, ich kann das doch alles erklären. So, wir können da doch jetzt einfach, wir huschen jetzt durch, nehmen uns jede Frage. So habe ich aber ja auch angefangen und diesen Fragenkatalog beantwortet. Und das hat mir ja auch nicht so wahnsinnig viel Glück gebracht. Also, klar, ich glaube, es gab dann verschiedene Phasen. So. Und die erste war eine Vollkatastrophe und ich glaube, die ist so, da war ich unzurechnungsfähig. Ist wirklich so. Also ich war einfach nicht mehr da. Ich hatte ja eher so, anstatt Krisenberater hatte ich so Therapeuten an meiner Seite, ne? Die dafür gesorgt haben, dass ich irgendwie noch geradeaus gucken kann. Und mit Leuten geredet und halt so richtig, also dann wirklich, man kann das kaum beschreiben, man kann sich das glaube ich auch nicht vorstellen. Es gibt hier eine Handvoll Menschen, die haben das erlebt. In meinem Umfeld und so generell bei solchen Sachen. Weil das war echt doll. Also richtig so mit nichts mehr essen, nicht mehr schlafen, einfach den ganzen Tag Herzrasen, so richtig, so dass du glaubst, du stirbst, eine Panikattacke nach der anderen, alle 20 Minuten eiskalt duschen, damit du überhaupt irgendwie stehst und so. Und parallel halt irgendwie Wirtschaftsprüfer engagieren. Das war, ist ja da, zu dem Zeitpunkt über 2 Jahre her gewesen, so. Das heißt, du musst dahin zurückreisen, Jahresabschlüsse fertig machen, Steuerberater, alles prüfen. Und dann hast du jemanden an der Seite. In meinem Fall war das so, dass die Krisenberaterin dann halt Termine eingetütet hat, ne, sofort, du musst jetzt Spiegelinterview machen, du musst jetzt blablabla machen. Und in diesen Sachen habe ich natürlich mich so, ey, ich bin nicht bereit, ich habe gar keine Zahlen, ich habe gar nichts. Wir müssen das jetzt erstmal alles erarbeiten und dann, nee, es muss jetzt, und dann bei Markus Lanz einbuchen und so, das haben wir dann glücklicherweise am Schluss noch gestoppt.
I know.
So.
Da saß ich da tatsächlich selber so zu Hause und dachte ich so,
Also da waren so Dinge eingetütet, die, das war ganz schlimm. Und das war die erste Welle, da wurde es dann, da ging es komplett bergab. Und ja. Da war da einfach nur, weil ich habe wirklich, ich kann mich daran gar nicht erinnern. Mhm. Ich habe irgendwie 8 Stunden lang ein Video aufgenommen, versucht das aufzunehmen.
Ja.
Ich habe keine Erinnerungen mehr an gar nichts.
Ja.
Und dann ist das ein bisschen abgeflacht. Dann hatte ich ein neues Krisenteam. Und also die waren erstmal einfühlsam, immer da und cool. Kommunikativ, gut, du kannst drüber streiten. Dann gab es auf jeden Fall irgendwann halt so einen richtigen Meltdown, als ich dann dachte so, also Leute, das war dann so einen Monat später oder so. Das war dann eher so eine Eigeninitiative, dass ich dann so mein Telefon in die Hand nehme und dann erstmal meinen ganzen Unmut der Welt da reinblase und sag so, jetzt ist hier mal Feierabend. Und dann war auch wieder Feierabend für mich, weil dann war ich wirklich, also der hat wirklich nicht mal mehr meine Haarspitze aus dem Grab geguckt.
An dieser Stelle passen doch ganz gut die 5 Steps, die man als Creator oder auch als Marke bei einem eigenen Shitstorm befolgen sollte. Step 1, aushalten und Ruhe bewahren. Denn niemand ist perfekt und Fehler passieren nun mal. Trotzdem wüten natürlich Menschen jetzt unter deinem Post, in den Kommentaren und es prasseln DMs auf dich ein. Wahrscheinlich zu Recht, denn du hast einen Fehler gemacht. Das musst du aushalten können, denn ab einem bestimmten Punkt hast du dich ja für eine gewisse Öffentlichkeit um deine Person herum entschieden. Jetzt gilt es aber erstmal, Ruhe zu bewahren. Sollte es zu beleidigenden oder ausfallenden Kommentaren in den Nachrichten kommen, schalte dein Handy wirklich mal 24 Stunden aus, auch wenn es schwerfällt. Du solltest dir jetzt lieber selber Zeit zum Reflektieren einräumen, statt auf jeden Kommentar persönlich einzugehen. Sind die Nachrichten rassistisch, sexistisch, extrem beleidigend, nutze doch einfach den Wortfilter, den hat Instagram und auch mittlerweile TikTok, für Kraftausdrücke etc., um die von vornherein auszuschließen. Übrigens, bei hateaid.org gibt es für alle Beteiligten hilfreiche Infos, ab wann Beleidigungen übrigens zu Straftaten werden und ja, wie man diese gegebenenfalls auch direkt über die App anzeigen kann. Absolutes Don't in dieser Phase, jegliche kritische Kommentare einfach löschen. Step 2. Entschuldige dich. Egal ob wegen einer misslungenen Kooperation, die deiner Community nicht passt, einem öffentlichen Statement, bei dem du dich in der Wortwahl vergriffen hast oder dich zu einem sensiblen Thema oder ähnlichem auf deinem Profil geäußert hast, wieso, weshalb, warum es auch zu diesem Shitstorm gekommen ist, entschuldige dich. Bei deiner Community und allen, denen du mit deinem Handeln und vielleicht deinen Worten emotionalen Schaden zugefügt hast. Lass dir am besten Zeit damit und überlege dir wirklich gut, wie du jetzt gegenüber der Öffentlichkeit auftreten möchtest. Unüberlegtes, impulsives Handeln kann den Shitstorm dann sonst noch verschlimmern. Ein Statement kannst du entweder schriftlich oder per Videobotschaft auf deinem Account veröffentlichen. Wähle dabei aber unbedingt das Format und die Plattform, mit dem du umgehen kannst und mit dem du vertraut bist. Wenn du dich im Schriftlichen besser ausdrücken kannst, dann verfass das lieber ganz in Ruhe schriftlich. Und wenn du eher der emotionale Videotyp bist, dann ist das vielleicht die beste Ausdrucksform. Wählst du ein Story-Format, dann speichere dieses unbedingt in den Highlights, damit das nicht nach 24 Stunden sofort verschwunden ist. Sollten sich bereits klassische Medien eingeschaltet haben, kooperiere und nutze auch diese, um dein Statement einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Einen Kommentar stur zu verweigern, unterstreicht nicht gerade die eigene Einsicht und einen professionellen Umgang mit der Situation. Absolutes Don't in dieser Phase, impulsiv reagieren, patzige Selbstverteidigungsantworten geben, unreflektierte und viel zu schnelle Reaktionen. Step 3, zieh dich zurück, reflektiere. Es ist total menschlich, auf Kritik zuerst mit Abwehr oder Trotz zu reagieren. In den allermeisten Fällen ist es sinnvoll, sich selbst etwas Zeit zu geben, um das eigene Verhalten zu reflektieren und das Geschehene erstmal sacken zu lassen. Wenn sich viele Menschen durch dein Handeln oder deine Aussagen angegriffen fühlen, wird da irgendwie was dran sein. Auch wenn du es im ersten Moment nicht verstehst oder deinen Fehler nicht direkt einsehen kannst. Im Falle eines Shitstorms sind Reue und Demut angebrachter als Abwehr und eine persönliche Rechtfertigung. Sprich doch am besten mal mit Freunden und Familie, also Personen, die dir nahestehen und dich gut kennen, über das, was passiert ist und was du in Zukunft vor allem besser machen kannst. Absolutes Don't in dieser Phase, Bestätigung für das eigene Verhalten suchen und die Kritik pauschal abwehren. Step 4. Verliere dich nicht in den Kommentaren. In den meisten Fällen ist es nicht ratsam, den Post, der den Shitstorm ausgelöst hat, dann einfach schnell zu löschen. Das ist aber je nach Inhalt und Ausmaß im Einzelfall zu beurteilen. Authentischer und ehrlicher ist eine Richtigstellung durch das Hinzufügen eines Kommentars oder Statement. Es ist ratsamer, einmal Stellung zu beziehen, als auf einzelne Kommentare einzugehen und sich in persönlichen Nachrichten zu verlieren. Steck deine Energie lieber in Punkt Nummer 3, also den Step davor. Kommentarspalten einfach auszuschalten, wird den Shitstorm leider übrigens auch nicht besser machen. Das verlagert häufig nur das Problem und macht die Menschen noch wütender. Das Problem überzieht sich auch in andere Medien im schlimmsten Fall und du verlierst komplett die Kontrolle. Absolutes Don't in der Phase, sich wiederholende Copy-Paste-Antworten, Ignoranz und sich selbst im Ton gegenüber seinen Followern vergreifen. Step Nummer 5, Schadensbegrenzung betreiben. Ein Shitstorm kann auch eine Chance sein, das Vertrauen zur eigenen Community wieder aufzubauen und vielleicht sogar danach zu intensivieren. Man sollte stets sachlich bleiben, sprich den eigenen Fehler und die Wissenslücke zu einem Thema offen darlegen. Mit einem souveränen Shitstorm-Management suggerierst du auch Authentizität. Bedanke dich am besten auch bei deinen Followern für berechtigte und konstruktive Kritik, in Klammern natürlich, wenn du das auch wirklich so meinst, und nimm mal die neuen Denkanstöße mit. Gib einen Ausblick, wie du dich konkret in Zukunft besser verhalten möchtest und was du aus deinen Fehlern gelernt hast. Vielleicht kannst du auch eine entsprechende Organisation oder Einzelpersonen unterstützen, die sich mit der Thematik beschäftigen und sich ein bisschen besser auskennen als du und deine Reichweite hier sinnvoll einsetzen. Absolutes Don't in dieser Phase. Die Kritik wegignorieren, pauschal die KritikerInnen beleidigen und noch einen draufsetzen. Wenn euch das jetzt so schnell ging und ihr das gerne nochmal nachlesen möchtet, dann schaut doch bitte auf unserem Baby Gut Business Instagram-Account. Da findet ihr diese 5 Steps auch nochmal im Feed als Karussellpost oder unter den Guides. Wir verlinken euch das natürlich auch gerne hier nochmal in den Shownotes.
So, und dann saß ich wirklich da zu Hause, dachte so, am ersten Tag dachte ich so, die ersten 24 Stunden, jawohl, endlich. So, jetzt ist das mal raus, jetzt haben wir das mal besprochen, es reicht doch auch mal. Wie lange wollt ihr noch auf mir rumhauen? Da hatte ich aber natürlich auch für mich selber dieses Wissen so krass verinnerlicht, ich habe hier niemanden betrogen, das ist alles scheiße. So, und ich stand zu Hause und meinte so, ey, ich habe dann, die Einsicht kam ein bisschen später, aber dieser ganze Beitrag, ne, der ist so nie passiert, diesen Menschen gibt's nicht, den ihr da gerade alle hasst und so. Später, ne, habe ich da ein bisschen mehr daraus gezogen, aber in diesem Mut bin ich da rausgegangen und habe dann so gesagt, so, Feierabend, ihr seid alle und so, ne? Und dann so 3-4 Tage später habe ich dann gecheckt, was ich da angerichtet habe. Und ja, dann war so richtig, oh Gott, oh Gott.
Aber glaubst du, das, was dir passiert, das kann jedem passieren?
Ah, das ist jetzt sehr pauschal. Ich glaube schon, dass man es ist schwierig. Ich glaube, dass wenn ich, nehmen wir mal Teile davon, gib mir dein Telefon, ich finde da drin irgendwas.
Safe.
So, das, ne, und das ist bei jedem so. Auch damit will ich irgendwie nicht kleinreden, dass so eine Aussage, die ich da getroffen habe und Sachen, die da irgendwie veröffentlicht wurden, die sind halt scheiße, so, ne. Das ist ein Fehler, das hätte man nicht sagen sollen, ganz einfach. Da braucht man gar nicht rumdiskutieren. Und unabhängig, ob das in deinem Telefon auch ist, ist das ja trotzdem verkehrt. Mhm. Und das sind so ganz einfache Learnings, weil am Anfang denkst du, ja, ihr seid alle genauso und so, aber das hilft ja niemandem, sondern wenn man selbst darin besser werden will, dann muss man einsehen, dass das scheiße war.
Ja, whataboutism, glaube ich.
Ja.
Würde man im weitesten Sinne sagen.
Genau. Ich glaube, dass es ein natürlicher Prozess ist, dass jemand, der lange Zeit erfolgreich ist, irgendwann abkackt. Mhm. Und das lässt sich nicht verhindern, glaube ich. Weil das ist natürlich dadurch getrieben, durch viele Sachen, dass Menschen einfach nicht dafür gemacht sind, perfekt zu sein. Das geht nicht. Das heißt, es gibt irgendwo immer potenzielle Fehler. Und wenn man die aufdeckt und dann sich was anstaut, weil Menschen sagen, also die meiste Resonanz, die ich bekommen habe, war so, cool, dass der mal einen auf den Deckel kriegt. Und dann haben so Freunde von mir gesagt, also das habe ich halt von einem Kumpel, der das aus seinem Freundeskreis hat, und dann meinte er so, du hättest keinen auf den Deckel bekommen. Der wurde halt, der ist totgeschlagen worden. So, sein Zitat, ne?
Ja.
Und das ist ein bisschen der Unterschied, ne? Aber das Feeling ist, egal, dass der auch mal einen abkriegt. Und ich glaube, das ist eine Sache, weiß nicht, ob das jetzt jedem passieren kann. Ich weiß, dass mir es passiert wäre. Wenn das jetzt nicht passiert wäre, wäre das in 3 Jahren passiert. Und dann wäre es halt noch heftiger gewesen.
Mhm.
Weil ich hätte ja nicht aufgehört. Ich habe das ja immer mir vorgenommen. Bisschen mehr sortiert, fokussieren, nur noch die Dinge machen, wo ich wirklich zu 100% drinstecke. Das habe ich immer gesagt, aber nie so richtig gemacht. Das heißt, ich hätte weitergemacht, hätte ich noch 4 Firmen mehr gehabt, 100 Mitarbeiterinnen mehr. So, und dann hätte ich einen Schlag gekriegt und dann würde ich hier nicht mehr sitzen mit dir, glaube ich.
Ja, aber du hattest ja eigentlich auch viele Freunde, Gönner, sag ich jetzt mal, ein Riesennetzwerk dir aufgebaut in dieser ganzen Medienbranche im weitesten Sinne. Wie haben die denn darauf reagiert? Beziehungsweise waren die da?
Es gibt immer eine Handvoll richtig krasser Leute, die dann da waren, so, die sofort angerufen haben, brauchst du irgendwas, wie geht's dir? Lass gar nicht diskutieren, was da los war. Es geht ja nur um dieses, wie geht's dir? Ist alles, soll ich vorbeikommen? Brauchst du was zu essen? Keine Ahnung. Mhm. So, ne? Und das hat mir die Welt bedeutet, ne? Also das sind dann so, ja, aber es sind, wir haben letztes Mal geguckt, ich habe irgendwie fast 4000 Telefonnummern in meinem Telefon, so, ne? Also als Kontakte, und du hast vielleicht 50 WhatsApp-Nachrichten. Das heißt, du weißt schon so ungefähr, wie der Ratio ist an Leuten, die dann da sind. Natürlich primär so aus verständlicher Angst. Und das verstehe ich natürlich auch. Ich habe sehr viel jetzt verstanden, über nicht nur über die Industrie, sondern auch über Jobs und wer hat so welche Platzierungen und wer macht eigentlich was und so. Mhm. Und man lebt halt davon auch, dass man gemocht wird von der Liebe der Menschen. Und wenn das ein wirtschaftlicher Aspekt ist, dann kannst du es dir wirtschaftlich nicht erlauben, mit jemandem wie mir was zu tun zu haben in dieser Zeit. Mhm. Jetzt legt sich das alles wieder und so, aber das ist natürlich auch, das war der krasseste Punkt für mich, weil für mich waren das alles Freunde. Und das hatte für mich überhaupt nichts Geschäftliches. Also das hat gar nicht existiert. Das war einfach nur, ey, du bist cool, ich mache auch coole Sachen, lass was zusammen machen. Wir sind jetzt Freunde. So, und so war das für mich mit jedem halt, ne? Und ich habe ja so Freifahrtscheine ausgestellt für meinen Namen oder unsere Geschäfte, so. Davon hatten ja viele, ich habe mir das in der Zeit immer so vorgestellt, das habe ich sehr vielen Leuten gegeben, wie so eine Website für klima.de, und da gibt's so mein, in der Mitte steht wie so beim Tumblr-Blog meine Vita, was ich so tue, und rechts an der Seite sind so Werbeslots. Und jeden, den ich mochte, habe ich einfach eingegeben. Und was sie da ausstellen, was sie da zeigen, ne, das habe ich nie kontrolliert. Das heißt, jeder konnte das einfach nehmen, da hatte so einen kleinen Werbe und hat den Werbeslot und hat den von seiner Seite, von seinem Server so bespielt, und was da jetzt gezeigt wurde, ob das, was weiß ich, war Scamming, klick hier rauf und abonnier den Newsletter und mach bei uns das und so's. Das habe ich nie kontrolliert. Das heißt, was bei all den Partnern, Freunden und Leuten, mit denen ich zusammengearbeitet habe, passiert ist, das habe ich ja nie gecheckt. So, das war mir ja auch ein bisschen egal. Das war einfach so, am Ende hat es mir ja auch immer geholfen, so wie die Nummer auch. Das hat ja dann in irgendeiner Form auch dafür gesorgt, dass ich mehr, noch mehr Freunde gekriegt habe, noch beliebter wurde quasi. Und das ist halt so ein selbstreferenzielles Ding, was ich jetzt so checke, dass ich sage so, ey, das hat natürlich auch einen Grund gehabt, warum ich den Leuten das allen erlaubt habe, weil mir hat das irgendwie, ne, Sonne. Es war Sonne, überall war Sonne. Und als das dann passiert ist, war ganz, ganz viel Schatten. Mhm. Und dann ist klar, Partner, ist, das war natürlich das wirtschaftliche Fiasko hier im Klimansland, aber überall, dass die einfach alle sofort weg waren, weil medialer Druck groß. Ich habe denen dann einfach gezeigt, ich meine so, du, ey, beruhigt euch mal. Da wird gerade der Teufel gemalt, der bin ich nicht, ne? Also guck mal, das ist hier passiert, ist jetzt auch irgendwie nicht geil. Und wir können da alle zusammen viel draus lernen. Für die gesamte Industrie war das ja ein großer Fall, glaube ich auch, woraus man viel lernen kann. Aber entspannt euch mal, wir können jetzt hier schon noch weiter zusammenarbeiten. Und dann war so, nee, tut mir leid, würden wir gerne, ich sehe das jetzt, da, ne? Du hast ja jetzt auch irgendwie keine Maske aus Bangladesch verkauft und so, sehe ich alles, aber der Druck ist so groß, wir können nicht mehr jetzt zusammenarbeiten. Mhm. Sondern auf einmal waren die halt alle weg. Und wenn die weg waren, als die weg waren, gab es ja auch kein Geld mehr. So, also hier der Ort, so zum Beispiel.
Ja.
Und dann geht's los. Und dann musst du halt, dann hast du mal alle Firmen, die du hast, bei mir 6, 7, 8 oder so. Und dann musst du durch jede einzelne durch und die sanieren, überlegen, wo ist dein Geschäftsmodell, die verbotene Frucht für den Kliman schimmelt hier vor sich hin. Jetzt schmeckt der ganze Fruchtcocktail nicht mehr. Jetzt musst du hier, weißt du?
Ja. Muss ich aber auch sagen, finde ich schon stark, dass du sagst, okay, ich verstehe das, dass die Leute sich auch von mir distanzieren mussten, blöd gesagt, aus wirtschaftlichen Gründen.
Ist ein Job, ist deren Job. Ja. Diese Sendung, das ist ein Job. Die erfüllen einen Zweck, die machen eine Sache. Jeder Journalist hat den Job auch, sonst wird das nicht funktionieren, Leute auf eine Paywall zu leiten und die sollen da Geld geben und dann kann man sich einen Artikel durchlesen. Das ist auch ein Job. Das sind alles Jobs. Und die erfüllen ihren Job. Und am Schluss muss man, glaube ich, da zurückgehen. Ich habe irgendwann, am Anfang war ich super sauer irgendwie natürlich, vor allen Dingen auf mich, weil das hätte ich ja auch alles, hätte auch nicht passieren können, hätte ich was anderes gemacht.
Ja.
So relativ einfach. Deswegen ist immer die Kausalkette, später anzufangen, wo alle böse sind, ist falsch. Du musst ja da anfangen, wo du was Falsches gemacht hast. Und mit dieser Erkenntnis kann ich auch auf niemanden mehr sauer sein, weil die machen alle irgendwie ihren Job und ich habe selber Schuld.
Ja.
Ne? Das ist ja hart, weil dann musst du, dann kannst du nur noch auf dich selber sauer sein und eigentlich nicht mehr auf das alle, auf alle anderen. Natürlich, trotzdem habe ich mir gewünscht, dass Leute draußen sind und sagen, weil das dachte ich, das passiert, jetzt mal halblang, du, der Kliman, der hat jetzt hier viele, viele Jahre wirklich krasse Sachen gemacht, das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass er das gemacht hat.
Mhm.
So, da kann ich aber jetzt auch verstehen, dass sich das keiner getraut hat.
Hättest du Bock, mit Jan Böhmermann mal das Gespräch zu suchen?
Ach, ich glaube, es bringt nichts. Ich glaube, es bringt auch nichts. Ich meine, alle Informationen, die ich habe, hat er ja auch und haben alle anderen auch. So, das ist jetzt nichts Neues. Also auch das, der hat da seinen Job. Ich weiß nicht, ob ich, nö. Ich bin, das glauben ja mal viele, durch Olli halt so, der wirklich der ärmste Hund der Welt war, so in dieser Lage. Dass wir jetzt alle irgendwie so eine super krasses Dreiergespann waren oder so. Waren wir ja nie. Ich kenne ihn gar, also ich war da zweimal in der Sendung, der hat mich in seinen Podcast eingeladen oder so, ne? Ich war da in der Live-Show, ich habe den ein paar Mal, aber ich habe den, ich fand den ja cool. Ich fand auch die ersten Sachen, die der veröffentlicht haben, das Böhmannsladen und so, fand ich alles voll lustig.
Mhm.
Fand das cool.
Mhm.
Fand das irgendwie am Anfang alles eigentlich lustig.
Wie wird sich denn jetzt dein Content in Zukunft mit dieser Selbstreflexion verändern? Also klar, du hast schon gesagt, du wirst jetzt genau darauf achten, was du wie, wann, wo sagst, aber...
Guck mal, und das ist der größte Wandel. Nicht, wie wird sich mein Content verändern, sondern wie verändert sich alles andere und gibt's dann überhaupt noch Content? So.
Hm.
Also das vorher war mein Leben irgendwie, ja, weiß nicht, Creator, was auch immer. Also ich habe irgendwie Quatsch gemacht im Internet und dafür haben Leute sowas wie das Klimastand sehr gut bezahlt. Und dass das so war, widerspricht eigentlich meinem generellen Ansatz. So, ich wollte das nie machen. Diese Unabhängigkeit und dieses Partnern mit Leuten fand ich, wenn du Aufmerksamkeit, Reichweite gegen Geld tauschst, schon immer irgendwie scheiße für mich. So, ne? Mhm. Weil ich immer dachte so, das lebt genau davon, dass wir eine Rakete in unserem Wohnzimmer zünden können. Und dann haben wir da das nächste Problem. Und wir haben so ein krasses Fähnchen im Internetwind, sind wir ja geworden. Und ich möchte hin zu Solidität sozusagen, zu Stabilität, ins echte Leben, das, was mich gerettet hat.
Mhm.
Der Geruch, die Vögel, das echte Leben, irgendwas Echtes. Irgendwas machen, was irgendwie bleibt, was stabil ist, was außerhalb von Liebe, kann man dann für das Produkt haben oder das Ergebnis oder unsere Dienstleistung, aber nicht von Liebe generell zu einem Menschen oder einer Idee oder so, sondern irgendwas bauen, irgendwas erstellen, irgendwas herstellen, was einen Wert hat, einen Zweck verfolgt und irgendwie Wert stiftet und was bleibt. Da möchte ich hin. Und dann kann Inhalt das Begleiten von diesem Prozess sein, aber nicht mehr Inhalt, um Inhalt zu haben.
Mhm.
Und das machen ja alle für die gigantische Blase der Welt, Inhalt, um Inhalt zu haben. So, du schaffst irgendwas, damit da irgendwas ist, damit du weiter geliebt wirst. So. Und wenn dann irgendwie Wind kommt, kann ich euch sagen, fühlt sich das sehr schlecht an. Das heißt...
Ich mache einen Podcast, um einen Podcast zu machen.
Ja, aber guck mal, also in irgendeiner Form stiftest du vielleicht einen Zweck in irgendeinem Bereich, du erschaffst was.
Boah, ich hoffe es.
Ja, also der wichtigste Punkt ist, dass du irgendwas machen musst, was man wirklich braucht, so, ne? Und bei mir ist es so, dass ich möchte, dass dieses Brauchen nicht Unterhaltung ist im Internet.
Verstehe, das macht Sinn.
Genau, sondern es muss da raus, das muss in die echte Welt und irgendwas sein, wo jemand sagt, ich brauch das jetzt, ich finde eigentlich den Kliman scheiße, aber ich brauch das.
Mhm.
Weil das ist gut. Mhm. Die machen da einen guten Job, die haben krasse Ideen, ich krieg das nur da.
Ja.
Einzigartigkeit, Wert stiften in irgendeinem
Kreativität,
Bereich.
Kreativität.
Zum Beispiel, ja.
Und Tech, ja.
Genau, und raus von, genau, es kann auch technischer Natur sein. Ne? Ich habe ja früher sehr viele Startups gegründet und mir Dinge ausgedacht, programmiert und entwickelt und die haben irgendeinen Wert gestiftet. So, die können auch im Internet sein, in Form von Funktion.
Ja.
Und nicht Insta, irgendwie 20.000 Euro für ein Posting kriegen und dann so. Diese Welt ist, das ist so unnormal.
Ja, aber es ist ja auch schwierig. Ich meine, du machst ja nicht nur Content, Inhalt, Insta, salopp gesprochen. Du bist ja auch Künstler im Sinne von Kunst, Malen, ja. Aber auch Musik. Und dann ist es ja auch, das ist eine sehr alte Frage. Inwiefern kann man die Kunst vom Künstler trennen, ne? Also, wird man das schaffen?
Naja.
Du das weitermachen auch?
Ja, also Musik komme ich gar nicht drum herum. Das ist ja mein Therapiewahlmittel Nummer eins so. Ich habe super viel Mucke gemacht im letzten Jahr. Wenn ich das nicht hätte, wirklich, dann würde ich untergehen. Dann wäre ich eingewiesen.
Mhm.
Mache ich wirklich 100% ernst. Wenn ich da nicht rumklimpern kann und irgendwas aufschreibe und das irgendwie in irgendwas verwandle, was so einen Satz ergibt, der für mich viel bedeutet, dann platze ich. Und das wird es auch weitergeben, aber ich finde, das sind so, ich unterscheide all diese Sachen von, nehmen wir mal Inhalt, dem, wo man sagt, guck mal, das Klimasland hat irgendwelche TikTok-Trends nachgedreht. Und als ich das gesehen habe, da war ich ja hier nicht mehr Geschäftsführer, ich war dann in Frankreich und so, und die haben quasi aus, ich würde es jetzt mal ein bisschen so Fokus, Wandlung, Findung, Ausprobierstatus nennen. Aber als ich das gesehen habe, war ich so, okay, Game over. Das geht nicht. So, also wie, das muss hier irgendwie in irgendeine Richtung gehen. Wo geht es? Was passiert hier eigentlich? So, und das ist jetzt halt eine große Sache, die ich mit dem Team jetzt hier so die letzten Wochen und Monaten erarbeitet habe, um zu sehen, okay, wer denn so ein Fokus? Worin sind wir eigentlich gut, außer halt Quatsch machen so? Können wir nicht auch irgendwas produzieren? Dabei habe ich zufällig festgestellt, dass hier alle irgendwelche handwerklichen Berufen nachgehen. Krasse Zimmermänner, Elektrikmeister und so, die arbeiten ja alle hier. Die haben bloß vorher quasi hinter der Kamera oder vor der Kamera gearbeitet als DarstellerInnen sozusagen, ne? Auch das sind so Sachen, dass man da mal rangeht und sagt, man wirklich das ganze Ding auseinander nimmt und sagt, okay, wo müssen wir eigentlich ran? Wenn wir weiter Videos machen wollen, dann müssten wir auch eigentlich auch mal ein vernünftiges Ziel verfolgen und so. Mhm. Oder gehen wir davon komplett weg und stellen irgendwas her, können wir nicht irgendwas machen? Und dann sind wir halt viel so auf Theaterbauten, irgendwelche Sachen, Eventkulissen, irgendwas, was sich dreht, blitzt, donnert, dampft. Alles so Erfindung halt, weil das ist das, worin wir alle sehr gut sind. So in die Garage gehen, Schweißgerät, irgendeinen Prototypen braten und dann gucken, ob der funktioniert und so. Mhm. Und das hat uns irgendwie schon immer so ein bisschen, also mir hat das am meisten Spaß gemacht und Leute hat das am meisten beeindruckt hier, dass irgendwer eine blöde Idee hatte und 20 Minuten später stand da so ein Ding draußen in echt. So ein richtiges Ding, so aus Metall, was man sich vorher nur ausgedacht hat. So. Und das ist ein bisschen so die Zukunft. Und abstrahiert haben wir angefangen, so Spielgeräte zu entwickeln. Ne? Haben gesagt, das ist doch irgendwie auch ein krasses Thema. Welt ist scheiße, alles ist kacke, muss voll viel Geld bezahlen, um irgendwie Spaß zu haben. Und wie transferieren wir jetzt sozusagen den Spaß, den wir immer hatten und auch den Videos hatten, so in die Realität und machen den anfassbar und stiften Nutzen, indem man dafür vielleicht sogar nichts bezahlen muss, wie so ein öffentlicher Spielplatz. Finde ich voll das geile Thema. Mhm. In der Zeit, wo Leute einfach auch so Energiekosten fressen nicht auf, all diese Themen. Und jetzt hast du einen Spielplatz, der unterscheidet sich vielleicht von den anderen und macht so viel Bock, dass der eine Alternative zu einem Heidepark ist, wo du Eintritt zahlen musst. So, wenn du solche Sachen entwickeln kannst, dann hast du voll Wert gestiftet und du hast was entwickelt, was wir hier gebaut haben, was jemand braucht, dann hast du einen richtigen Zweck. So, und ich glaube, das ist ein krasses Ding. Da tüdeln wir gerade so rum und finden uns und gucken, ob das geht. Und das meine ich halt so. Das heißt, wenn es Inhalt geben wird in Zukunft, dann wird das über solche Sachen sein, die ich eigentlich mache. Also ein Schritt zurück. Wo arbeite ich dran? Was sind meine Themen? Und
okay, Fazit ist, weniger Social-Media-Content, Media-Content, mehr echter Content sozusagen.
Das Produkt war immer die Story, die Geschichte im Internet, das Video dazu. Und ich möchte dahin, dass ich wieder verrückte Sachen mache, aber das Produkt ist eigentlich das, was ich da tue. Und das Video ist nur noch ein Festhalten, wie ein Foto von irgendwas.
Weißt Memories.
Ja. Ja, genau, Erinnerung. So. Und das ist mein Traum.
Das Unternehmen Treedom habe ich euch schon mal in Form einer Instagram-Story im Kontext zum Valentinstag vorgestellt. Da ging es darum, ja, seine Liebsten zu beschenken. Treedom ist aber nicht nur zum Valentinstag aktiv, sondern du kannst natürlich das ganze Jahr über ja besondere, ausgefallene Geschenke kaufen. Für dich oder für jemand anderen. Worauf will ich hinaus? Bei Treedom kannst du Pflanzen oder Bäume verschenken. Und was ich daran besonders cute finde, ist, dass die Pflanzen und Bäume eben jeweils auch irgendwie eine symbolische Bedeutung haben. Die kannst du selber nachgucken oder in den Kategorien auf treedom.de nachschauen. Ja, Bäume verschenken ist nicht nur eine nachhaltige und gute Alternative zu ja den klassischen materiellen Sachen, zu denen wir ja häufig tendieren zu verschenken, sondern unterstützt auch Kleinbäuerinnen in Regionen, in denen Bäume gebraucht werden. Mit so einem Baumgeschenk tut man dann also nicht nur der Umwelt etwas Gutes, sondern auch unserer Gesellschaft. Und da reicht das Sortiment von einem Kakaobaum für 14,90 Euro zum Beispiel, der symbolisch für ja etwas Geschafftes steht. Das heißt vielleicht zum Abschluss eines Studiums, steht für Engagement, Geduld, Durchsetzungsfähigkeit über ja so einen klassischen Mangobaum oder, worüber ich mich persönlich am meisten freuen würde, eine Weinrebe. Die hat dann vielleicht nicht so eine Symbolkraft, aber das ist doch mal ein richtig ausgefallenes, cooles Geschenk, oder nicht? Und wenn ihr sagt, hey Anni, das klingt super, dann geht doch mal auf www.treedom.de/baby-gut-business und bekommt dort mit dem Gutscheincode BABY15 ganze 15% Rabatt auf das nächste Geschenk an euch selber oder für jemanden aus eurem Umfeld. Ich finde, das ist eine tolle Sache, das supporten wir und ja, ganz viel Spaß beim Verschenken.
Ein Aspekt, den ich persönlich aus der Ferne daraus gelernt habe, was dir passiert ist und den ich sogar mal in eine Präsentation witzigerweise eingebaut habe, ist die Gefahr, die besteht, wenn du dein Unternehmen und das, was du so tust, eben zu stark mit deiner einzelnen Person verknüpfst. Und ich finde, gerade so auf LinkedIn, das ist so die prädestinierte Plattform dafür, wo das ganze Thema Self-Branding, Personal Branding total glorifiziert wird, wird zu wenig darüber gesprochen, dass das auch Gefahren mit sich bringt. Also natürlich, du bist ein extremes Beispiel, weil du standst total mit deinem Namen ja auch bei vielen Dingen, Klima ins Land und so weiter. Diese Firma trug deinen Namen oder trägt deinen Namen. Aber auch ein großer Konzernchef, der anfängt irgendwie im Internet zu posten und weiß ich nicht, so Herbert Diess-mäßig, gut, den gibt's jetzt auch nicht mehr, oder Tina Müller, so ein riesen Following auf so Business-Plattformen aufbaut, haben die Leute ja irgendwann auch eine gewisse Erwartungshaltung beziehungsweise das Gefühl, dich zu kennen in eine gewisse Art und Weise. Denn Personal Branding enthält das Wort Personal und muss auch immer ein bisschen persönlich sein, würde ich sagen.
Ja.
Sonst funktioniert es ja nicht.
Ja.
Siehst du, also sind das die großen Schattenseiten, wenn man, also wie findet man, vielleicht die bessere Frage, wie finde ich die Balance oder wie willst du die Balance in Zukunft finden zwischen Unternehmer sein und Creator sein zur selben Zeit? Oder diesen Spagat in Bezug auf, ja, wie handhabe ich das in Zukunft?
Ja, voll. Das ist super schwierig. Also warum wird das glorifiziert? Weil es halt der effektivste Weg ist, schnell Geld zu verdienen. Für dich persönlich, ne? Also oder für jeden da draußen, ist es halt so, wenn du selbst die Marke bist, dann ist dein Marketing umsonst und das hat ein super krasses Engagement, weil das ist natürlich so nah dran. Und bei mir war es ja wirklich, das war ja alles echt. Das ist ja auch das Verhängnis, weil die Leute wissen wirklich alles über mich, weil ich einfach alles immer erzählt habe. Bei mir zu Hause wissen, wie meine Mutter ist, wie meine Brüder aussehen, wie meine Freundin, was sie gerne isst, wo wir rumgehangen haben, wo wir wohnen, wo der Hund schläft, wo ich nachts meinen Laptop lagere.
Würdest du das rückblickend wieder so machen? Bereust du das ein bisschen?
Also es war eine total freie Zeit, weil es gab eben nichts Negatives, war einfach nett. Wir waren eine riesengroße Gruppe, so hat sich das angefühlt und es war alles cool. Und ich finde, Social Media sagt, der Name und das, was ist gleich wie bei Personal Branding, ist ja so, dass das lebt davon und das sind die interessantesten Accounts, das sind die interessantesten Geschichten und die sind super nah. So, und wenn du jetzt überlegst, unternehmerisch sehe ich es als super krasse Gefahr und so wie bei mir war alles krass miteinander verbunden und habe ich ja schon vorher gemerkt. Also Leute haben sich im Klimans dann nur eingebucht, wenn ich auch dann da war und eine Führung gegeben habe. Oder die wollten dann hierher kommen, aber ich musste das auch immer dann wieder posten. Oder die wollten eine Feier machen, aber ich sollte die bewerben. Das heißt, du bist sowieso dann immer in diesem Korsett drin und das war schon immer scheiße. Und dann habe ich gesagt, du, das ist ein eigenständiger Ort, der macht eigenständige Dinge, du kannst das hier gerne machen, aber dann machst du dein Ding, mietest dich hier ein. Wir haben ja schon immer so Team-Events gemacht und Teambuilding und so. Aber das war für die Leute ganz oft damit verbunden, dass ich einen Vortrag halte. Und dann habe ich gesagt, nee, das ist ein Ort, du kannst den mieten als Ort. Das hat mit mir nichts zu tun. Ja, aber guck mal, da vorne steht dein Name dran.
Ja.
So, und das ist natürlich dann immer auch ein Problem, selbst eingebrockt. Und das war in vielen anderen Bereichen auch so.
Ich muss sagen, ich finde das persönlich auch eine sehr große Herausforderung. Also ich habe ja hier Baby Gut Business, ne? Das trägt jetzt Gott sei Dank schon mal nicht meinen Namen. Das war damals von mir schon strategisch irgendwie so entschieden oder langfristig geplant. Ich muss nur sagen, also ich sehe das auch überall so ein bisschen als Trend, als rückläufigen Trend, dass Leute wieder zurücktreten, ja, dass sie sagen, hey, mir ist das alles ein bisschen zu viel.
Ja.
Ich sehe auch die Gefahren, die damit einhergehen. So das klassische Beispiel, vor 2 Tagen ja mit Gabor Steingart das Interview gehabt und er zum Beispiel, das Morning Briefing heißt auch nicht mehr Steingarts Morning Briefing, sondern The Pioneer Briefing.
Aha.
Und das ist auch eine bewusste strategische Entscheidung, die er getroffen hat, um sich von diesem Pioneer-Ding als Gabor Steingart, die Galionsfigur, die der Journalist, der alles weiß und alles beantworten kann, zu lösen.
Ja.
Und ich habe das in ähnlicher Weise vor, um ehrlich zu sein.
Ja, weil ist gut. Ich glaube, das ist eine gute Idee.
Ich möchte lieber mein Team animieren und unterstützen dabei, vielleicht mal vor die Kamera zu treten. Und die können genauso gut die Thematik mit dem blauen Haken auf Twitter, den es jetzt nicht mehr gibt, erklären wie ich. Ja, das sind ja keine Informationen, die nur ich habe, sondern die recherchieren wir im Team, die werden aufbereitet und dann braucht es nur einen geilen Presenter, der das dementsprechend catchy und vernünftig den Leuten erklärt. Aber das muss nicht ich machen. Ja, ich habe das Wissen nicht für mich gepachtet. Und ich habe aber auch das Gefühl, wie du, häufig, ich struggle da schon mit. In 10 Jahren will ich eigentlich auch nicht mehr. Also dann will ich auch Platz machen für andere Talente.
Ja, also
so. Ich will damit mit Baby Gut Business ja was Größeres machen, als nur Ann-Kathrin Schmitz erklärt die Social Media Welt.
Ich weiß,
das wäre voll klein gedacht auch.
Ich weiß schon, was du meinst. Ich meine, der für mich ist der größte Grund gar nicht das alles oder Workload oder solche Sachen. Für mich ist der größte Punkt, dass ich finde, wenn dein Produkt, dein Ergebnis, deine Dienstleistung, was auch immer, für sich selbst spricht und stark genug ist ohne dich, weil du ziehst ja immer wie so ein Anhänger. Du hast so eine Anhängerkupplung und da ist ein Anhänger dran. Und das ist Baby Gut Business. Und du bist vorne das Zugpferd. So, und wenn dein Anhänger dich überholt, dann hast du es geschafft. Und das bedeutet halt, sein Produkt ist eigentlich das Wertvolle. Und wenn das so stark ist, dass es ohne Finn Kliman auskommt, weil Leute das brauchen, und ich bin eigentlich scheißegal, dann war ich sehr erfolgreich.
Das könnte gerade meine neue Erfolgsdefinition geworden sein.
Anhänger? Mit so einem,
ja, ich finde die Metapher geil. Ich liebe das ja, wenn Leute auch so in Bildern sprechen. Das macht ja beim Podcast auch total Sinn.
Ja. Apropos Bilder.
Apropos Bilder. Guck doch mal.
Ja.
Aber ja, also das ist schon eine gute Erfolgsdefinition für Leute, die Sachen im Internet machen. Schreibe ich mir mal auf ein Post-it für einen Kühlschrank, glaube ich.
Mit so einer Schreibschrift.
Ja. Übrigens zu diesem authentisch sein im Internet und die Leute dich wirklich kennen. Ich finde es krass, dass du eigentlich sagst, die Leute kennen mich, weil die meisten vertreten ja eigentlich die Gegenthese. Sascha Lobo hat nämlich letztens in meinem Podcast auch gesagt, der hat sich so ein bisschen an diesem Wort Authentizität abgearbeitet und meinte so, ich weiß nicht, warum Leute das immer in diesem Kontext benutzen, weil es gibt nichts, was im Internet authentisch ist. Das Internet, die Realität kann nie 100%, auch nicht 99% vom Internet abgebildet werden. Das, was wir da sehen, sind ja immer nur Momentaufnahmen, Ausschnitte, Meinungen, Perspektiven. 1%, wenn man jetzt auf Influencer guckt, so von deren Leben. Niemand kann sich abschließend über diese Menschen ein Urteil erlauben eigentlich. Und deswegen gibt es Authentizität im Netz eigentlich nicht. Und ich fand das irgendwie sehr schlau.
Voll. Ich weiß auch genau, was du meinst. Es ist jetzt ja auch genau das Gegenteil passiert. Also durch diese Sendung haben die Leute jetzt das Gefühl, sie kennen mich. Und jetzt kennen sie den wahren Finn. Weißt du? Und dann denke ich so, boah, Alter, das könnte nicht weiter davon entfernt sein. Und dann glaube ich, aber gleichzeitig auch, irgendwo ist da immer eine Wahrheit dran. Das bedeutet so, viele von den Verhaltensweisen, die ich da irgendwie an den Tag gelegt habe, haben ja offensichtlich dazu geführt, dass Leute das dann glauben. Ne? Das bedeutet, irgendwas Authentisches, wenn man diesen Begriff jetzt benutzen will, war da dann irgendwie drin, weil wenn du quasi ein schlechter Schauspieler nimmst, kauft das keiner ab. So, das bedeutet so, in irgendeiner Form muss da ja Wahrheit dran gewesen sein. Dann gehst du da durch und guckst, analysierst deine Verhaltensweise und denkst so, naja, ich glaube, die Intention, die jetzt unterstellt wird in meinem Fall, so, die ist definitiv verkehrt, aber Verhaltensweisen, die dazu führen, dass man das scheiße fand, die habe ich offensichtlich an den Tag gelegt, so. Und daraus kann man dann ja logischerweise irgendwie lernen, so, ne? Und sagen, gut, das war jetzt irgendwie assig und da habe ich was, so und so weiter. Das bedeutet, weiß nicht, am Anfang war ich mir sicher, die Leute kennen mich, jetzt war ich mir ganz sicher, sie kennen mich offensichtlich überhaupt nicht und so. Also es ist immer so, du bist aber auch in dieser Welt, also wenn du da so einmal durch die Waschmaschine gerätst, ne? Habe ich wirklich gemerkt, dass ich mir einfach nicht mehr, ich konnte mir überhaupt nicht mehr vertrauen, meine Meinung nicht, den Sachen, die ich entschieden habe, nicht, Dingen, von denen ich jetzt total sicher war, dass sie korrekt sind, haben sich als falsch herausgestellt und immer so weiter. Und das ist ein total gefährlicher Punkt, weil da habe ich kurz echt gedacht, ich werde bekloppt. Also jetzt nicht einfach so ein blöder Spruch, sondern ich dachte wirklich, ich werde verrückt. Weil kannst halt einfach nichts mehr glauben, von nichts mehr, von dir selber nicht mehr, kein so. Weiß nicht, dann kam Sturm der Liebe in mein Leben und dann hat sich das alles wieder so, ist ja reguliert wirklich jetzt. Meine Mutter hat das immer geguckt. Und dann war so, ich war nur noch damit beschäftigt, wie schlimm alles ist und wie scheiße alles ist und wie scheiße ich bin und so. Und dann hat die bei uns gewohnt für einen Monat oder so, ne? Damit ich irgendwie, wie Mamas halt so sind, hier isst mal was und so.
Und so Lieblingsessen gemacht. Aber das ist so. Ja auch eine Sache, das habe ich mal in so einem schlauen Psychologiebuch gelesen, weil ich hatte auch mal so eine etwas, ja, selbstverlorene Zeit, würde ich behaupten. Hab darüber absolut gar nicht im Internet gesprochen. Also eigentlich weiß das keiner. Mhm. Außer Isa, die sitzt auch hier im Raum. Die grinst jetzt wahrscheinlich. Aber das, was man dann machen soll, ist ja auch wieder die Dinge, die einem in der Kindheit Spaß gemacht haben. Ja. So, wenn man gern gemalt hat. So, ich habe Seidenmalerei gemacht. Oder,
hast du dann keine gemacht? Ahnung.
Ja, hab ich dann gemacht.
Ja. Ja, also, war deine Mama auch wieder da dann?
Jein. Ja, okay. Ja, aber die hat auf jeden Fall mal so Fischstäbchen mit Spinat gemacht und so.
Ja, wirklich, sind die einfachen
die aus der
Sachen.
Die packen diese Nudeln, Miracoli, wo der Käse ja. nicht mehr dabei ist jetzt und so.
Aber das ist wie so eine Heldin, die mit ihrem Cape da wieder angeflogen kommt, vor deiner Tür steht und einfach mal ganz kurz hier, weißt du, so. Und die hat dann irgendwie, Sturm der Liebe in mein Leben gebracht.
Ja, das
klingt so blöd, aber es ist genau die richtige Therapie dafür gewesen, ne?
Absolut.
So total kleine Probleme. Irgendwie, es geht eigentlich irgendwie um nichts. Du sitzt da so und guckst dir das einfach an, lässt dich da berieseln. Das hat mir richtig geholfen. Gucke ich bis jetzt, ne? Also ziehe ich wirklich durch. Mit Franzi jeden Tag gucke ich die Folge Sturm der Liebe. Bin da voll drin, kenn jeden. Mein größter Traum ist einmal ein Set. So? Es war wirklich, ich verfolge alle Leute bei Instagram. Ich finde die so richtig, bin richtig auf Fan. Und das war jetzt wirklich, das ist eine von diesen Sachen, die so, genau wie du, es ist eine der neuen Sachen, die sich anfühlt wie früher.
Die geholfen haben,
ja,
auf jeden Fall. Was ja auch viele, oder was ja ein Riesentrend ist, beziehungsweise Quatsch, kein Trend, sondern es ist, die Realität ist schon da. Im Supermarkt, in diversen Online-Shops, Creator, Influencer machen ihre eigenen Produkte. Mhm. Und was, jetzt muss ich ein bisschen weiter ausholen, deswegen habe ich dich eingangs gefragt, wie bist du überhaupt bekannt geworden? Und wie war überhaupt dieser Weg dahin zum Unternehmer? Ja, zu der Person, die eigentlich nicht mehr Creator sein will unbedingt primär, sondern die Produkte bauen will, die coole Projekte machen will, die du als Unternehmer fungieren möchtest. Mhm. Zeitgleich ging das ja alles super schnell. Und du hast ja auch nie gelernt, wie Unternehmertum geht, wenn ich richtig liege,
also
oder?
Jetzt nicht so, nicht studiert?
Nicht
oder
studiert
sowas,
BWL oder so ein Kram. Ja. Guck, ich auch nicht zum Beispiel. Und das ist zum Beispiel auch, finde ich, ein wichtiger Aspekt, den man vielleicht auch einfach mal, das soll überhaupt keine Rechtfertigung sein und es soll auch nicht Leute in Schutz nehmen oder so, die schlechte Entscheidungen treffen oder sich da keine Berater zur richtigen Zeit geholt haben. Aber die ganzen Produkte, die ihr von Influencern oder Creatern da draußen seht, die sind häufig von Leuten ins Leben gerufen, die das nie gelernt haben. Die grundsätzlich eigentlich eher Kreative sind und keine Unternehmer. Und deswegen im Zweifel schlechte bis gar keine guten Entscheidungen treffen, unternehmerisch. Ja, also das ist häufig der wilde Westen. Und ich finde, was man davon, oder vielleicht, weiß ich nicht, kannst du ja mal sagen, wann war bei den ganzen Projekten denn bei dir der Punkt, wo du gesagt hast, so, das habe ich vielleicht nicht mehr alles im Blick oder Griff, also nicht mehr jede E-Mail gelesen hast, etc., weißt du?
Genau, aber also der eine Schritt zurück ist halt, das Problem ist, dass dieses, also du willst irgendwo mitspielen, ne? Du traust dich da ein neues Terrain vor, sitzt auf so einem Pferdchen und reitest in so ein neues Land. Da gibt es auf einmal neue Regeln. So, und das Land der UnternehmerInnen, so, der die erfordert, dass du diesen Regelkatalog lernst. Und dazu gehört halt absolute Korrektheit, was deinen Steuerscheiß angeht und all diesen Kram. Das lernst du relativ schnell, weil sonst wirst du gebumst, nämlich. So, und das musst du in all diesen Bereichen lernen. Das heißt, es gibt dafür genau gar keine Entschuldigung. Und es gibt, genau wie, ich habe mal tätowiert, ne? Und das war auch so ein Ding. In meiner flugsigen Art habe ich irgendwie angefangen, so dachte ich, ey, tätowiere ich halt jemanden, wo ist das Problem? Und dann habe ich so das erste Mal Maschine in die Hand genommen und dann hatte ich einen Tätowierer, eine Tätowiererin da, die mir das dann so ein bisschen gezeigt hat und die hat mir sehr schnell den Zahn gezogen und hat gesagt, einfach mal tätowieren ist nicht. Entweder beschäftigst du dich damit jetzt so richtig, dann kannst du auch jemanden stechen, ist kein Ausbildungsberuf, aber wenn du das jetzt nur so als Gag machst, dann verpiss dich. Hm. Hab ich gesagt, na gut, dann muss ich das jetzt richtig lernen. Hab mir eine geile Maschine gekauft, Bananen tätowiert, Apfelsinen, Orangen tätowiert, bis ich dann irgendwann kleine Dinge auf und so weiter, ne? Und dann habe ich irgendwann mal ein Musikvideo gemacht und an zwei Tagen 52 Freunde tätowiert oder so ähnlich, ne? Aber ich habe das total ernst genommen. Und ich glaube, so muss man das beim Unternehmertum auch machen. Und das ist ein großes Problem von der Szenerie, der Industrie und vielen Menschen, inklusive mir, dass wir das halt so lapidar irgendwie angesteuert haben. Und ich habe immer gesagt, ich bin kein Unternehmer. Natürlich war ich einer. Mhm. Viel mehr, als mir lieb war. Und dann muss man sich halt leider Gottes diesen Regeln ergeben und sagen, jetzt muss ich das auch vernünftig machen. Und das gilt aber für alle. Und das ist genauso wie, keine Ahnung, InfluencerInnen nehmen sich selbst und ich mich selbst ja auch die ganze Zeit so in Schutz, genau mit solchen Sachen. Oder sagen, ja, ich mache jetzt Klamotten oder so, ne? Und natürlich, ich habe gar keine Zeit, alles genau zu überprüfen. Musst du aber.
Und wie wirst du in Zukunft deine Geschäftspartner, Projektpartner irgendwie auswählen? Hast du eine Standard sozusagen für dich persönlich etabliert?
Also
Background-Checks.
Tatsächlich, genau sowas würde ich machen. Echt? So richtig, ja, klar. Und damit meine ich auch wahrscheinlich Detektive oder so. Das meine ich komplett ernst. Das meine ich komplett ernst. Dass wenn, ich kann offensichtlich auf mein Bauchgefühl bei Kooperationspartnern oder Partnern, mit denen man sogar Sachen gegründet hat, kann ich nicht hören. Weil es hat mich jetzt ja betrogen. So, in der Form, als dass ich darauf gehört habe und mir 100% sicher war, dass alles cool ist. Und das hat auch nicht so richtig was mit lapidar zu tun. In manchen Fällen war es einfach so, dass ich irgendwie darauf nicht hören konnte. Das heißt, ich brauche eine externe Meinung. So, und die kommt halt durch echte Prüfer und Sachen und Dinge, die mir schwarz auf weiß Beweise liefern dafür, dass das eine saubere Seele ist.
Mhm.
So, und ich meine, das hätte auch schon geholfen. Ich habe früher irgendwie Deals und Partnerschaften übers Telefon geregelt oder ein Zoom-Meeting für 2 Minuten, dann haben wir zusammen morgens eine Firma gegründet oder ich habe irgendwelche Anteile verkauft. Jetzt will ich vielleicht mit den Leuten mal erstmal ein Eis essen gehen und mal gucken, so, ne? Das ist der erste Schritt. Und dann kann ich immer noch einen Detektiv irgendwie... aber weißt du, was ich meine? Es ist so, das größte Ding ist aber relativ einfach, keine Partner mehr.
Ja.
Also niemand mit niemand mehr was gründen, sondern einfach alleine machen. Und dann einfach, ist ja auch total einfach, weil irgendwann ist dein Dingsbums hier voll, deine Fensterbank. Da geht nichts mehr drauf. Da brauchst du auch nichts mehr gründen. Mhm. Und die muss halt so sein, dass meine eigene Fensterbank, die muss ich da so selber pflegen und da muss ich auch immer irgendwie den Staub wegmachen können und da, so, ne? Das muss ich alles selber schaffen und wenn ich das nicht schaffe, dann ist die halt zu groß.
Ja, verstehe.
Das ist wahrscheinlich das größte Learning und dann brauche ich halt keine Partner, weil mehr kann ich eh nicht.
Ja, ja. Wie definierst du denn für dich Reichtum aktuell? Du hattest gesagt, du hast 100 Firmen und du hast mit Sicherheit auch viel Geld verdient. Was ist so reich sein für dich?
Das war aber immer das Gleiche. Also das hat sich überhaupt nicht verändert. Also reich sein war für mich noch nie viel Geld haben oder so. Sondern reich sein war immer die Möglichkeiten zu haben. Also Möglichkeiten per se. Das ist für mich Reichtum. Oder war für mich Reichtum. So, das war für mich so das Allerwichtigste, jede Telefonnummer an meinem Telefon zu haben, jeden Menschen sofort anrufen zu können. Und wenn ich eine Idee hatte, dass die in 15 Minuten eigentlich schon mal so auf den Weg gebracht ist.
Mhm.
So, und dieses Netzwerk zu haben, so, dazu gehört leider Gottes auch extrem viel, irgendwie ein großer Prozentsatz davon ist Geld. Du brauchst viel Geld, damit du viele Möglichkeiten nutzen kannst.
Mhm.
Möglichkeiten ist das Erste, das Nutzen ist das Nächste. Und für mich war es das Wertvollste, all das in meinem kleinen, kurzen, irgendwie unwichtigen Leben machen zu können, was ich will. So.
Ja. Also ich muss schon zugeben, für mich ist Reichtum eher Freiheit.
Mhm.
Und auch Freiheit erfordert einen gewissen Geldumfang tatsächlich.
Aber Freiheit im Sinne von Freizeit oder von Möglichkeiten, die du machen kannst?
Wenn du finanziell frei bist und unabhängig, kannst du halt ganz andere Sachen machen.
Aber bist du das?
Ich bin das aktuell, ja, würde ich sagen. Das war mein Ziel.
Aber du bist ja verantwortlich für Partner, Brands, Reichweiten, Leute. Die geben dir Geld dafür, dass du was tust.
Jein. Also ich mache ja nicht nur das, sondern ich habe mich schon ein bisschen diversifiziert, was meine unternehmerischen Tätigkeiten angeht.
Ja, ja, weiß ich, aber das ist ja ein Partner.
Ich kann zu jeder Zeit halt auch wieder in die Anonymität zurückverschwinden.
Ja.
Und dann war es das halt gewesen. Ne?
Aber dann müsstest du ja einen anderen, also...
Weil ich kann auch mehr Sachen als das.
Weiß ich auch. Aber dann würdest du wieder schreiben oder so, oder was würdest
du machen? Auf jeden Fall. Ach, ich könnte auch einen Nagelsalon aufmachen, weil ich glaube, ich kann auch super gut Nägel lackieren. Ja, du lachst jetzt, kann ich wirklich gut.
Weil das ist nämlich immer die Frage, also Freiheit ist so der krasseste Begriff, den habe ich früher auch immer richtig viel benutzt und irgendwie habe ich gemerkt, dass ich mich immer mit all den neuen coolen Sachen, die ich gemacht habe, die sozusagen für mich der Inbegriff von Freiheit waren, habe ich mich abhängiger gemacht und war unfreier.
Auf jeden Fall. Aber es gibt den Mittelweg. Also ich glaube, ich bin auf der richtigen Spur. Ich hatte das zum Beispiel 2019 und so, wo es mir auch nicht so gut ging, hatte ich mich das Gefühl, ich bin überhaupt nicht mehr frei.
Mhm.
Und dann musste ich mich darauf besinnen, warum mache ich das hier eigentlich alles?
Ja.
Ja? Dafür, dass ich gestresst bin und keinen Urlaub mehr machen kann und nicht mehr reisen kann. Und für mich ist zum Beispiel Reisen so ein Riesenfaktor. Ja? Also dafür, das meiste Geld, was ich verdiene, gebe ich für Reisen aus.
Aha.
Ja? Also natürlich mag ich auch Klamotten, Handtaschen und Schuhe, wie glaube ich viele Mädchen da draußen. Aber Reisen ist so... Wenn ich würde auf alles verzichten, damit ich reisen kann.
Wirklich?
Ja, auf jeden Fall.
So krass. Ich glaube, ich gebe mehr Geld für Tabak aus als für Reisen. Ich gebe das wenigste Geld von allen Tätigkeiten, die ich habe, für Reisen aus.
Hast du mal überlegt, aufzuhören zu rauchen?
Ich gebe dafür gar nicht viel Geld aus. Ich will damit nur klar machen, wie wenig Geld ich fürs Reisen
ausgebe. Ich meine jetzt auch für deine Gesundheit.
Ach so, ja, ich bin ja umgestiegen auf so eine E-Kippe, das ist ja nicht mehr gefährlich.
Ja, ja, ja.
Naja, also ich weiß schon, was du meinst, nur, also genau, und das war für mich immer früher mal so missverständlich, weil Freiheit war für mich frei haben und frei haben war für mich das Schlimmste, was es gibt. Bedeutet, Freiheit war irgendwie, das habe ich mir dann so schön geredet, Freiheit ist irgendwie, ja, ist ein schöner Begriff und viele assoziieren das und das damit. Frei haben ist allerdings sehr blöd und natürlich bin ich abhängig von einer Sache, die ich über alles liebe. So, und das wiederum, weil das ist alles so ein, dieses Problem nimmt dieses Problem in den Arm. So, dann hatte ich halt so einen Riesenball aus einem großen Problem, was dann auch dazu geführt hat, dass für mich selbst dieser Schlag so heftig war, weil mein Leben war arbeiten.
Mhm.
Und deswegen habe ich dann auch solche Sachen gesagt, wie mein Leben ist zerstört.
Kannst du jetzt das besser?
Ja.
Ist diese, pathetisch gebrochen, dieses leere Loch deiner Seele gestopft worden?
Nein, aber mein
Mit
Leben
Tabak?
Ist... Nee. Genau. Stopftabak ist da rein. Nein, mein Leben ist nicht zerstört. Weißt du?
Mhm.
Es sind ein paar Punkte der Arbeit sehr viel komplizierter geworden. Und es gibt Bereiche, die sind zu Recht nicht mehr da.
Mhm.
Aber mein Leben, weißt du, mein eigentliches Leben, das hat damit relativ wenig zu tun, auch wenn das so aussieht, als wenn das, ne, das ist ein persönliches Problem, eine Veränderung und das hat viel mit meiner Arbeit zu tun, aber mein Leben ist ja nicht zerstört. Und das habe ich aber ganz doll geglaubt, weil meine Arbeit war das, wenn das jetzt kaputt geht, habe ich gar nichts mehr. Das ist für mich alles. Ich habe wirklich jede Sekunde das geatmet und nichts anderes gemacht.
Mhm.
Ich habe nur daran gewerkelt, diese Treppen weiter hochzukommen und noch mehr und das Grundstück dazu und das dazu kaufen und so. Und das war alles. Und wenn da von irgendwas kaputt war, dann war ich persönlich zerstört. Dann war ein Stück von meinem ist so rausgesprungen, hatte ich da so Scherben. Und die habe ich halt auch super persönlich gefühlt, weil ich dachte, okay, jetzt ist wirklich einfach alles Schrott.
Mhm.
Weil sich das halt so angefühlt hat. Und jetzt überlegt man, okay, warte mal, das wäre irgendwann eingeknickt und so, da hätte man sich jetzt mal sowieso, jetzt muss ich mich drum kümmern, das tut jetzt weh und das ist voll anstrengend, aber es ist total sinnvoll, das jetzt mal zu machen.
Würdest du Stand heute sagen, dass du mehr Angst oder mehr Freude für die Zukunft hast?
Ganz viel Freude. Ich habe nur Angst, in die Vergangenheit zu gucken. Und darüber zu sprechen, weil man da viele Fehler machen kann und ich das jetzt immer wieder merke. Aber ich habe ganz, ganz viel Bock auf morgen. Das ist ja das Einzige, warum ich wieder überhaupt irgendwas tue. Weil wenn es das nicht gäbe, diesen Bock auf morgen und dieses, oh schön, mal neue Themen und nicht wieder die ganze Zeit in dem eigenen Müll rumwühlen, sondern halt darüber nachdenken, was wir morgen Tolles tun können. Mit all den Learnings und mit so einem Art... Für mich selbst 5 Stufen der Absicherung, dass das halt nicht mehr so passieren kann, indem man sagt, oh Alter, also einen besseren Lehrmeister als mich selbst als Arschloch aus der Vergangenheit, so mit ne, Fehlentscheidungen, den findest du nicht so. Ne?
Mhm.
Und deswegen habe ich super, super Bock auf das, was wir jetzt gerade machen, gucken, ob das funktioniert, wie wird das angenommen. Wir machen jetzt diese Dokumentation, die jetzt da rauskommt, ne? Mit so einer Serie, die irgendwie veröffentlicht wird, freue mich auf all die Sachen.
Ja.
Es ist so, als wenn viele kleine Babys wieder das Licht der Welt erblicken. So.
Ja. Ich habe mich gefragt, so jetzt nicht nur in der Zeit, wo es dir irgendwie vielleicht nicht so gut ging, aber auch jetzt, was wäre so eine Person, mit wem würde Finn Kliman mal das Leben tauschen wollen für eine Woche?
Ach, weiß nicht, so Kumpel. Früher war das immer so, Danny Duncan oder so. Irgend so ein amerikanischer YouTuber, der eine große Kanone hat. Also damit meine ich halt eine echte Kanone.
Okay.
Das wäre doch geil. Einmal.
Lolle hat Kanone gesagt.
Ja, also, ich meine, der hat so ein... Ist egal. Dann habe ich immer früher gedacht, okay, das wäre geil. Der hat wirklich nur ein... Ich habe ja schon viele Möglichkeiten, ich kann schon viel machen, aber der Typ hat noch die krasseren Maschinen und so. Das war für mich dann wirklich so, das war... Der hätte diese geile Honda, so, ne? Das und einmal so sein wie der. Das fand ich früher cool. Jetzt ist es eher so, weiß nicht, so mein Kumpel Fiete oder so, der wohnt hier, der arbeitet bei so einem Hersteller, die machen so Kondome und der betreut einen großen Account und hat so ein ganz normales Leben. Und der hat so einfach so, keine Ahnung, so kleine Probleme wie jeder, aber die sind super irgendwie handelbar. Da musst du so ein neuer, wieder seine Küche umbauen, braucht ein neues Geschirr. So. Und dann denke ich mir, boah, voll geil. Manchmal denke ich, also wenn, das fühlt sich für mich, das ist wahrscheinlich Quatsch, weil jeder empfindet seine Probleme auch auf einem anderen Level. Das muss man ja gar nicht irgendwie, ich kann das nicht bewerten, aber für mich sah das dann immer so aus wie, boah, alles so richtig entspannt, einmal runterkommen, so ganz normale, so deswegen Sturm der Liebe. So da, oder so wie da mit, weiß ich nicht, irgendwie Leander, wobei Leander hat auch gerade wegen fahrlässiger Tötung ist er in der Serie dran, weil er jemand operiert hat und so. Der hat natürlich jetzt auch große Probleme. Ich habe früher mal gedacht, Christoph Saalfeld, aber der ist vor so einem halben Jahr hingefallen, hatte Dyskalkulie oder Alkalkulie, konnte nicht mehr rechnen. Der ist ja Geschäftsführer vom Fürstenhof, all diese Sachen.
Boah, das muss auch krass sein.
Genau, da muss man ja natürlich, sind die Probleme auch dann wieder größer, als man denkt, aber das halt, ne?
Ich finde die Frage immer voll interessant, weil ohne dass die Leute es merken, gibt es so einen recht tiefen Einblick in die Seele von einem Interviewpartner.
Ja. Wer hat denn mal was?
Weil du dir irgendwie, ja, dann, also es ist sehr bezeichnend, dass du jetzt sagst, ich will eigentlich jemanden mal vielleicht mit einem normalen Leben so vielleicht mal die Erfahrung machen.
Aber haben die Leute eher gesagt, das krasse Gegenteil von sich selbst oder eher so das gleiche, nur heftiger?
Das krasse Gegenteil von sich selbst, sagen sie meistens. Ja. Und das ist ja psychologisch auch interessant.
Genau.
Ich würde voll gerne mein Freund sein, mal einen Tag
wirklich?
Oder eine
dich
Woche.
Dann erleben oder was?
Nee, ich wäre einfach, ja, so ein weißer Mann.
Mit dir rummachen mäßig so. Das wäre so, das wäre so in die Richtung, ich wäre so gern mein Freund, dann könnte ich mich endlich mal genießen. So.
Nein, so war das nicht gemeint. So,
weil das finde ich mir am meisten.
So ein weißer Mann in unserer Gesellschaft sein.
Ach so.
So mäßig, einfach so mal die Vorzüge eines Penises zu genießen.
Ah.
Jetzt habe ich Penis in meinem Podcast zum ersten Mal gesagt.
Wirklich?
Das müssen wir piepen. oder mein Hund.
Oh ja, der war ohne Scheiß, der war auch eine der größten, meine ich komplett hundertprozentig ernst, Inspirationen für mich in den letzten
Jahren. Danke, dass du das jetzt noch gesagt hast zum Ende hin, weil ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob er irgendwann auch mal mit seinem Hund redet. Der muss doch eine krasse Stütze gewesen sein.
Ja, aber wirklich war er, wirklich. Aber das kannst du ja dann auch irgendwie,
total.
Das kann glaube ich jeder Tierbesitzer verstehen.
Ich würde voll gerne, dass mein Hund so über mich denkt.
Ja, das so, und das habe ich davon, von dem habe ich mir viel abgeguckt. Ich habe mir selbst auch so, ich habe so ein Sheet, das heißt die Hundediät, die habe ich irgendwie mit dem zusammen aufgestellt, für mich selbst von ihm abgeguckt. Ne, einmal am Tag kriegst du halt so einen Napf, da ist eine Menge an Essen drin und du darfst den ganzen Tag über verteilt das essen, sonst nur Wasser trinken, viel Sport, die Art und Weise der Spaziergänge und so. Weil ich wollte wirklich leben wie er.
Was ist denn ein Napf?
Kannst du entscheiden. Es geht auch nur um Menge, nicht um irgendwas anderes. Ich weiß gar nicht, ob man davon irgendwie abnimmt oder nicht. Darum ging es auch nicht. Es ging eher darum, dieses Leben zu führen mit der portionierten Menge, damit du dir auch über Essen keine Gedanken mehr machen kannst oder musst, sondern du hast diese Menge und die kannst du essen, über den Tag verteilt, wann du willst. Mehr gibt's aber nicht. Du musst morgens eine Stunde spazieren, laufen, Sport machen, was auch immer, abends auch.
Was?
Und der Alltag besteht sehr viel aus Riechen einfach und die von außen wahrnehmen, weißt du? Ja, was? Das klingt doch nicht blöd.
Also,
oder?
Manchmal denke ich mir schon so.
Was? Aber stell dir das mal vor.
Der hat dort ein kleines.
Nee, also. Mach mal, ich sag dir, es hat ja noch keiner probiert.
Nee,
aber ich glaube, wenn du rausgehst und halt lebst wie ein Hund, also dann fühlst du dich, glaube ich, gut. Weil es ist so krass im Einklang mit der Natur. Du hängst die ganze Zeit super nah. Ich mag das richtig gerne, ganz nah an irgendwas dran zu sein. Am Gras zum Beispiel oder an Erde oder auf dem Boden oder so. Und dann so kurz zu gucken und so auf der gleichen Augenhöhe wie Ameisen zu sein und so. Und da dann so zu leben.
Ja.
Ich wäre dann gerne da jetzt einfach für länger. Aber ich halte es da nicht aus. Du kriegst Rückenschmerzen, hast Hunger, musst auf Toilette. Solche erdischen Probleme. Die fühlen sich aber, ich würde es gerne in die Welt eintauchen einfach. Und das macht er ja den ganzen Tag. Und deswegen finde ich das super inspirierend. Und das hat mir echt geholfen, weil ich dachte so, okay, ich habe jetzt null Probleme. Mein einziges Ding ist jetzt halt so einen krassen Geruch irgendwie aufzunehmen, zu speichern und abends nochmal drüber nachzudenken.
Hast du schon ein Buch geschrieben eigentlich? Nee, ne? Bist noch nicht Autor.
In meinem Leben doch, klar.
Echt?
Natürlich.
Okay, dann das nächste Buch könnte ja sein, nicht Jay Shetty, der geschrieben hat, Live Like a Monk.
I like a
könntest
dog,
du ja schreiben, Live Like a Dog. Was war jetzt schon irgendwie crazy, aber auch verständlich crazy. Irgendwie.
Ja, du findest da natürlich auch, wenn du das jetzt so richtig aufziehen willst, so schöne metaphorische Bilder. Du schüttelst dich einmal, dann hast du wieder alles vergessen, weißt du, Reset. Du gehst erstmal per se beim Menschen immer von dem Guten aus, was Hunde ja tun. Und dann müssen sie dich erst vom Schlechten überzeugen. Vertrauen ist ein großes Thema.
Das klingt eigentlich so, als ob das schon mal jemand drüber geschrieben hätte, ne? Das sind wir doch nicht die Ersten, die heute das so.
Glaube ich auch nicht, weil der ist ja allgegenwärtig, solche Tiere. Aber ich hab nichts dazu gelesen, aber ich würde etwas dazu lesen wollen.
Du, und jetzt klappe ich obligatorisch diesen PC zusammen und sage vielen Dank für das Gespräch.
Ja.
Ich habe einen Eindruck, und jeder kann sich natürlich immer über eine Person und einen Gesprächspartner hier bei Baby Gap Business seinen eigenen Eindruck machen. Aber mein abschließendes Fazit ist, glaube ich, so nach dem Gespräch, du hast dir das selber verziehen.
Ja, vielleicht gut, dass es so wirkt, also weil das dann nicht so explizit irgendwie depressiv wirkt, aber ich habe mir das überhaupt nicht verziehen. ja, nee, weil das ist, ich glaube, das, ich weiß gar nicht, ob das geht, ob man das kann.
Doch,
ich glaube,
das muss man aber irgendwann.
Ich glaube, es sind unterschiedliche Begrifflichkeiten für die gleiche Sache, die du meinst. Ja. Für mich ist es eher so, das ist irgendwie
seinen
passiert.
Frieden finden.
So. Und zu sagen, es hilft nichts, sich dafür die ganze Zeit fertig zu machen, aber es hilft schon was, sich das immer wieder vor Augen zu führen.
Ja.
Und sich klar zu machen, was es, ne, um da wirklich und ernst draus zu lernen. So, und deswegen, das ist super, super wichtig für alle Menschen da draußen, die irgendwann mal irgendwas falsch gemacht haben. Wenn du in diesen Strudel kommst, und in den kommst du, dass man halt darüber nachdenkt und so, dann kommst du da nur wieder raus, indem du das schon abschließt in der Form, als dass du sagst, und das hier ist meine Hand, der Arm, der Rucksack und mein Anhänger ist voll mit Sachen, die ich daraus gelernt habe, und damit ziehe ich jetzt weiter in einen neuen Raum.
Mhm.
So, und ich nehme das alles Wertvolle nämlich mit, aber ich kann nicht für immer in diesem Zimmer bleiben.
Ja.
So, und das ist total wichtig, dass man umzieht.